Hallo bei den Ostkindern 8082 mit
Alex
und Danny. Heute ganz spannend für uns auch eine Sonderfolge, denn es gibt einen neuen Ossi-Witz und ich muss vom Leder lassen, ich muss das alles rauslassen, denn ich bin Thüringer. Und egal, wo ich in letzter Zeit bin, in den letzten 4 Wochen, egal, wo ich bin, was ich sage, es heißt, oh, du bist aus Thüringen, haha, Sonneberg. Es ist der neue Ossi-Witz geworden, der Bananenwitz des 21. Jahrhunderts, ich werde nur mit Sonneberg konfrontiert. Geht es dir auch so, Alex, oder hast du damit nichts am Hut?
Also da ich ja aus Mecklenburg-Vorpommern bin, musste ich mir das in den 90ern hauptsächlich anhören. Ha, du bist aus Rostock. Vielleicht ist das die Verbindung. Mit Sonneberg und Thüringen hat mich überhaupt niemand angesprochen. Von daher, ja, liegt es auch ein bisschen daran, wo du herkommst. Wobei, du bist ja kein Sonneberger. Das muss man eben ja auch mal kurz sagen.
Sonneberg ist weiter weg als Berlin von mir, glaube ich. Aber das ist jetzt unüberprüft, das habe ich mir so gesagt. Egal. Ich möchte mit dir über Sonneberg sprechen. Denn was ist passiert? Robert Sesselmann, der erste AfD-Landrat gewählt in Deutschland. Weißt du, was ein Landrat ist?
Ja, ich habe das immer so ein bisschen mit einem Oberbürgermeister verglichen.
Ja, im Prinzip ist der Vorsitzende des Kreistages und der Landrat wird als Beamter quasi entsandt und hat dann alle Mitarbeiter, ich glaube bei Sesselmann sind es um die 1000 unter sich und ist aber ein Verwaltungsbeamter, also hat kein politisches Amt. Und was ist passiert? In Sonneberg ist erstmal in der Stichwahl neue Wahl und da hat er mit 51% knapp gewonnen und so haben wir das erste Mal einen AfD-Landrat. Und mich als Thüringer fragen natürlich alle, wie kann das sein, wie kann das passieren, machen Witzchen drüber, wollen von mir eine Stellungnahme haben, obwohl, was habe ich damit zu tun? Und deshalb möchten wir in dieser Folge mit euch drüber reden. Machst du mit, Alex?
Ja, ich habe ja jetzt keine Wahl, ne? Nein, ich freue mich sehr. Du hast mich ja mit dieser Sonderfolge letztlich auch ein bisschen überrascht, aber ich freue mich auch auf dieses Experiment. Ich freue mich auch, wenn ihr, die uns regelmäßig zuhören, danach uns auch eine Rückmeldung, kleines Feedback gibt über Twitter, Instagram oder die ganzen Messenger, die wir haben, Signal, Telegram und Co. Entweder als Audiokommentar oder schriftlich, was ihr von dieser Sonderfolge haltet. Aber ja, seht es auch als ein kleines Experiment an, aber auf jeden Fall ein Experiment, auf das wir uns beide jetzt auch freuen und da mal tief reingehen.
Ja, wie soll man anfangen mit dieser Sonderfolge? Es ist natürlich was Besonderes, deshalb auch ein besonderes Intro. Maurice hat mir erlaubt, seinen Song zu spielen, deshalb dachte ich, fang mal damit an.
Ich hab eine Pride Flag und einen Döner dabei. Mit extra scharfer Soße und der Döner schmeckt geil. Der Landrat guckt mich böse an. Neben mir ein schöner Mann. Er will nicht, dass ein Mann einen Mann heiraten kann. Denn er profitiert nur von Spaltung und von Angst. Doch er ist frustriert, denn er hat nicht in der Hand, wie wir aussehen, wen wir lieben, wie wir uns kleiden. Beide Sesselmann und Höcke werden immer Loser bleiben. Es ist CSD in Sonneberg und die AfD empört. Überall ist Party, weil den Landrat unsere Party stört. Es Dürim und Eiram in der Thüringer Kleinstadt bauen genderneutrale Toiletten vor dem Rathauseingang. AfD tut es weh, wenn du Glitzer im Gesicht hast. AfD macht aus deiner Liebe Spott und Stigma. Wir sind hier, wir sind laut, unser Outfit glitzert. Geh AfD, keiner möchte, dass du bei uns mitmachst. Oma, ich glaub, ich bin das erste Mal erleichtert, dass du nicht mehr lebst und dieser Scheiß dich nicht erreichen kann. Du wärst so maßlos außer dir, wenn du erfahren würdest, dass du wieder Nazis in Regierungen ertragen müsstest. Deshalb bin ich jetzt im Moris am Start, ballern die Homobis dort in der Bahn. Straight oder queer oder Ella, egal, Hauptsache wir zeigen, wir sind noch da und wir sind mehr. Yeah, wer erklärt, nähert, verstärkt wieder mal die AfD, wenn er ihre Narrative nährt. Wow.
Das war Maurice Konrad und Bruno. Die sind nach Sonneberg gefahren. Nach der Wahl haben wir einen schönen CSD-Song in Sonneberg gemacht. Kanntest du den schon?
In letzter Zeit bin ich wieder öfter auf Twitter und dort ist natürlich der Song immer wieder hochgespült worden. Ich muss zugeben, ich habe ihn heute länger angehört, als ich es sonst getan habe. Aber im Kern habe ich es natürlich mitbekommen und fand es auf jeden Fall erstmal witzig. Jetzt habe ich den Text aber mehr mitbekommen und der ist ja schon sehr, sehr ernst und bringt dann auch mal so ein paar Punkte rein. Also es ist doch mehr als nur ein netter Witz.
Ja, vielen Dank, dass wir ihn spielen durften. Und so will ich auch einsteigen. Es ist Sonderfolge, wir machen heute alle anders. Und deshalb, über Sonneberg haben ja viele geredet. Politikwissenschaftler, die Medien, es gab Talkrunden. Und jetzt sind wir beide natürlich hier. Und ich frage mich, was sollen wir noch dazu sagen aus unserer ostdeutschen Sicht? Und was haben wir für eine Profession? Also wie können wir noch was dazu beitragen, was noch nicht gesagt worden ist? Und mir fällt eigentlich nur eins ein, und zwar eine These, die ich entwickelt habe. Und aus dieser Sicht würde ich gerne gleich ein Interview mit dir gucken von Holger Klein und einem Gast, ein Podcast, und dass wir noch ein paar Ausschnitte hören und das alles mit der These betrachten. Jetzt kommt meine These. Alex, du und ich, wir sind schuld, dass Robert Sesselmann zum Landrat gewählt worden ist in Sonneberg. Du und ich, wir beide persönlich.
Okay, das ist eine harte These. Ich bin gespannt, wie du das aufbaust. Aber gut, Mitschuld ist ja auf jeden Fall ein deutsches Thema.
Verantwortung. Sagen wir Verantwortung, nicht Schuld, das klingt vernünftiger. Es geht darum, mir ist nämlich im Kopf gekommen bei dieser ganzen Robert-Sesselmann-Diskussion und als jetzt die Talkrunden geguckt haben, die Politiker und die Medien und die Zeitung und die Leute, die Witze darüber gemacht haben, dass ich aus Sonneberg komme, aus Thüringen. Ich habe letztes Jahr ja unsere Hörerin Kerstin getroffen in Weimar. Du erinnerst dich, dass ich mit einer tolle Weimar-Führung hatte.
Ja.
Und wir hatten ein langes Gespräch darüber, während wir vor einem Café warteten, um einen Tisch zu kriegen, weil es ja den besten Kuchen Weimars gibt. Und da sagte sie so ein bisschen nebenher zu mir, ja, eigentlich müssten wir alle zurückkommen. Also wenn alle Leute wieder wegziehen, dann wird sich nie was ändern. Und dann überlässt man Weimar damals den Leuten, die da sind. Und es gibt keinen Widerspruch, die Leute leben so ihr Leben. Und man die Vielfalt zieht halt raus. So. Und das beschäftigt mich seitdem doch sehr, ungewollt. Aber ich denke auch immer, ja, was tragen wir eigentlich für eine Verantwortung? Jetzt du und ich, wir beide. Und wir quasi, die wir alle weg sind und die wir jetzt gut reden. Und deshalb möchte ich mir jetzt ein paar Ausschnitte mit dir zusammen hören und einfach mal drüber reden, wie wir das beide so sehen. Und zwar Holger Klein, der berühmte Podcaster, die Podcaster-Legende, wie man sagt, hat mit dem Politiker Michael Lühmann gesprochen. Er war Politikwissenschaftler bis 2022 beim Göttinger Institut für Demokratieforschung und ist jetzt als grüner Abgeordneter frisch in den Niedersächsischen Landtag gewählt worden. Und er ist, meine ich, gebürtig aus Leipzig oder aus der Region und hat halt über 2 Stunden mit Holger Klein gesprochen über Ostdeutschland, die Probleme, wo das alles so herkommt. Und ein sehr empfehlenswertes Interview. Man kann es die 2 Stunden wunderbar anhören. Sehr illustre Gesprächspartner. Und ich habe mal ein paar Minütchen Ausschnitte mitgebracht, vielleicht so eine Viertelstunde. Und spiel mal kurze Snippets und dann reden wir drüber. Was meinst du?
Na, lass uns mal starten.
Dann fangen wir mal an mit Ausschnitt Nummer 1.
Hi, moin, grüß dich.
Kurz mal zu deiner jüngeren Biografie. Woran hast du überwiegend geforscht in deiner Zeit in Göttingen?
Oh, das fing mal an, ich weiß gar nicht so ganz genau, ich glaube mit Parteien tatsächlich, mit den Grünen unter anderem. Dann habe ich irgendwann den Switch gemacht hin, dass wir uns Grüne Neuwähler angeguckt haben. Dann waren wir mal ein bisschen in Ostdeutschland unterwegs. Da kam so das erste Mal Ostdeutschland bei mir. So richtig angefangen hat das tatsächlich 2014 mit Pegida. Also das war so ein Hinwenden dazu. Und weil ich bin weggegangen aus dem Osten, gar nicht mal so aus so ganz tiefen politischen Gründen, schon so ein bisschen genervt sein von der Situation vor Ort, so aus der Jugend zu kennen, dass man immer mal vor Nazis wegrennen musste.
Baseballschlägerjahre.
Die Baseballschlägerjahre, die waren halt da. Also Clemens Mayer hat dieses wunderbare Buch über den Osten Leipzig geschrieben, als wir träumten. Und das ist quasi mein Viertel, in dem ich groß geworden bin. Er lässt in seinem Buch, geht er einmal in dem Tierfutterladen, in dem ich auch immer war für meine Katze, geht er für seinen Hund klauen. Und also das war so das, wo ich herkam. Und dann war irgendwann, ich ging weg in Westen, einfach der Liebe hinterher, so und so mal so raus aus dem Osten, mal weg von Leipzig, was ja eigentlich eine spannende Stadt war zu der Zeit. Und dachte, ich gehe mal 2 Jahre weg und dann komme ich mal wieder. Und dann kam ich so langhaarig, wie ich bin, so ein bisschen in so einer Ablösungsphase meines konservativeren Vor-Ichs, dass ich in Ostdeutschland durchaus war. Also ich war jetzt kein Antifa-Kämpfer oder so. Ich hatte einfach lange Haare und habe mich so ein bisschen für Politik interessiert. Das war es dann aber auch. Mhm. Und wenn die NPD kam, stand man halt bei der Gegendemo, machte man so. Und wenn die Prinzen abends Rock gegen rechts aufriefen, dann ging man natürlich hin. Aber auch so ein bisschen, weil man es gut fand. So. Also weil es auch Spaß brachte. Ich bin dann einmal beim Stage-Diven bei den Prinzen abgestürzt. Auch eine traurige Geschichte eigentlich. Naja, und dann bin ich im Westen gewesen und hab so ein bisschen auf den Osten geguckt, aber der war fern. Das Einzige, was ich gemerkt habe und was mit mir was gemacht hat, das erste Mal in meinem Leben, als ich weg war aus dem Osten für längere Zeit, dass ich nachts auf die Straße ging und keine Angst mehr hatte. Also nicht mehr dieses, oh, da hinten, da kommen so Leute, wie sind die drauf, was krölen die was, haben die irgendwas Politisches, haben die Haare auf dem Kopf oder nicht, haben die Bomberjacken, so dieses. Und das gab es plötzlich nicht mehr im Westen. Ich bin einfach durch die Straßen gelaufen und dachte, cool, hier kannst du einfach mit langen Haaren rumlaufen, niemand pöbelt dich an, niemand tut dir was, du musst nicht irgendwo verschwinden, flitzen und gucken, wo ist der Weg, wie ich hier wegkomme aus der Situation.
Ich fand das ganz spannend, habe ich mitgebracht, weil wir das ja letztens schon mal hatten als Ausschnitt, falls du dich erinnerst, bei diesem Nils Bokelberg-Podcast, wo ja auch die Frau, die dabei war, erzählte, dass sie ja auch da im Westen festgestellt hat, dass sie abends raus kann und keiner macht sie blöd an. Und ja, weil es uns ja, glaube ich, auch so viel so ging, fand ich es nochmal spannend als Ausschnitt, weil ich glaube, dass die Biografie, und deshalb fand ich den Podcast so spannend, unserer sehr ähnelt. Auch wenn der, glaube ich, einen Ticken älter ist als wir, ist das so dieselbe Erfahrung, die wir machen. Deshalb, glaube ich, als Interviewpartner für uns gut geeignet.
Vor allen Dingen den letzten Teil, den er beschrieben hat, gar nicht mal den Teil, dass er keine Angst mehr hatte, als er im Westen war, sondern bei mir hat sofort diese Beschreibung von, haben die Haare oder nicht, grölen die irgendwas, hat bei mir ganz klar die 90er wieder aufgerufen. Ich hatte sogar Bilder im Kopf, weil in Lichtenhagen, da gab es immer eine Brücke, über die ich häufiger mal rüber musste, entweder zur S-Bahn oder halt zum anderen Stadtteil. Das ist immer so ein ekliger Punkt gewesen, weil wenn man auf dieser Brücke ist, kann man nicht wirklich fliehen. Also entweder läufst du halt zurück oder du läufst halt durch. Da habe ich häufiger Angst gehabt. Also gerade, weil ich ja auch natürlich kleiner war, ne, und schmächtiger, das kam natürlich noch hinzu. Und immer wenn da so eine Gruppe von Leuten war und dann gegrölt hat, vor allen Dingen hier so ein bisschen schon aufgepumpt mit Glatzen und Stiefeln, da hat man schon immer sehr, sehr genau hingeguckt. Und diese Furcht vor solchen Leuten, daran erinnere ich mich noch sehr, sehr gut. Das war eine Zeit lang einfach das Rostock, was ich auch im Kopf hatte. Nicht überall, aber an manchen Stellen, und ist sozusagen abends unangenehmer gewesen als tagsüber, wenn viele Leute da waren.
Ja, ich kann mich auch erinnern, als ich so 11 war, war ich mit einer kleinen Gruppe, wir waren so abends, waren um 10 oder so, war schon dunkel unterwegs und haben uns auch so 3 halbstarke mit sehr kurzen Haaren auch mal so aufgeknöpft quasi als Kinder noch. Aber wir sind gut aus der Sache wieder rausgekommen, die waren etwas blau und ich habe sie so lange bequatscht, bis sie gegangen sind. Konnte ich damals schon gut reden, bis Leute den Raum verlassen. Und das, aber hier die Frage direkt wieder, was hat das mitgebracht, was hat das mit uns zu tun? Also was sind wir da wieder verantwortlich? Weil ich wundere mich, wie jetzt auf dem Rückblick, also ich habe ja früher nie drüber nachgedacht, aber wie normal einfach das war zu der Zeit. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir in der Schule drüber gesprochen haben, dass problematisiert wurde, dass Nazis auf den Straßen rumlaufen und Leute bedrohen, dass man mit 15, 16 rote Haare hatte, nicht abends sicher war auf der Straße, weißt du, ob man verhauen wird, dass Leute mit Baseballschlägern rumgelaufen ist. Das war irgendwie in der Stadtgesellschaft, als könnte man da nichts gegen tun, in meiner Erinnerung. Wie hast du die Erinnerung an die Jugend?
Ja, ich habe mich gerade gefragt, ob man dann vor allen Dingen im Rückblick, wenn es schon so lange her ist, entweder die Dinge größer oder kleiner macht, ne? Ich erinnere mich eher an 2 Punkte. Das eine ist, wir hatten bei uns in der Schule ein Mädchen, das auf jeden Fall mit den Rechten sympathisierte und die wohnte bei mir in der Nähe, sodass wir also manchmal zusammen nach Hause gegangen sind. Ich hatte am Anfang ein bisschen Angst vor ihr, eben auch, weil sie mit diesen Springerstiefeln unterwegs war und rechts. Und irgendwann habe ich mit ihr angefangen, darüber zu reden. Weil ich dann dachte, wenn ich mit ihr rede und die mich sozusagen mag oder sympathisch findet, dann wird sie mich nicht zusammenschlagen. Also das war sozusagen eigentlich gar nicht die Idee, ich möchte sie jetzt besser verstehen, sondern ich wollte keine Angst mehr vor ihr haben. Und das ist hängt mir heute noch nach, also obwohl das Gespräch ja schon wahnsinnig lange zurückliegt, war das dieses, dass sie da auf einmal so über Hitler und Nazis und Rechte sprach. Und ich schon noch einiges auch da gelernt habe und mir das, also ich habe gemerkt, dass ich eine totale Abneigung dagegen hatte, aber auf einmal war so dieses, die rechte Gesinnung und sie waren auf einmal so 2 Dinge und ich hatte mich auch gefragt, warum gerade sie jetzt und ja, also ich habe mir damals so viele Fragen gestellt und es hat mir ein bisschen die Angst vor ihr genommen, aber nicht vor den Nazis. Also ich fand das immer ganz schlimm, vor allen Dingen, weil ich ja selber aus einem eher sehr linken Haushalt auch noch gekommen bin und sowieso durch meine ukrainische Verwandtschaft oder damals sowjetische sowieso mit Faschisten und Nazis also schon mal erstmal per se ein grundsätzliches Problem hatte. Das ist so, glaube ich, so der eine Punkt. Und der zweite, es war natürlich durch Lichtenhagen sehr früh trotzdem bei uns thematisiert, dass Nazis einfach in Rostock ein Problem sind. Also die ganze Welt hat drauf geschaut. Man kann ja auch wirklich Welt sagen. Das war ja nicht nur irgendwie mal in der Tagesschau oder so, sondern da sind ja dann wirklich BBC, CNN und so weiter da ja auch hingekommen. Und das war ja schon sehr früh, das war ja 92. Und ich hatte so ein paar Freunde, die eher aus dem linken Spektrum kamen und die mir dann manchmal erzählt haben, dass die dann die Nazis aufgemischt hatten. Das war so, weißt du, also das war interessanterweise auch eine Form von Klärung des Problems. Aber eine ganz andere, als du jetzt die wahrscheinlich meintest. Also, beziehungsweise eben nicht. Ne? Also man hat nicht in der Schule darüber gesprochen oder versucht da irgendwie aus einer gesamtgesellschaftlichen Perspektive erstmal was zu machen, sondern bei mir ist erstmal hängen geblieben, ja, die sind da in irgendwelchen Clubs, also das sind dann irgendwelche alten Baracken oder so gewesen und dann wurde es halt angezündet, man wollte die praktisch aus diesen Ecken vertreiben, also sie unsichtbar machen. Das ist so, wenn ich da jetzt mal so zurückdenke.
Ich finde es ganz spannend, dass du sagst, die Linken haben die Rechten damals so aufgemischt, dass das dann interessant war. Da kommen wir nämlich gleich noch drauf. Das wird noch ein großer Aspekt über unsere Verantwortung als Ostdeutsche heute und damals als Kinder. Ich denke, also in dem Moment denke ich, wir waren noch Kinder, wir waren jugendlich, wir waren glaube ich 12, 13, wir konnten nichts machen. Das Einzige, wo ich heute drüber nachdenke, wie normalisiert das doch für mich im Leben war, also dass ich als ich schon aufs Gymnasium ging, habe ich schon erzählt, Leute in Springerstiefeln, Hosenträgern und glatzrasierten Haaren vor mir saßen, in derselben Klasse und wir das auch da nicht thematisiert haben. Also hat auch keiner von den Schülerinnen und Schülern gesagt, irgendwie, was ist denn jetzt hier los? Das geht doch nicht. Da muss eine Grenze gezogen werden, sondern es war normal. So viel zu den 90ern. Ich mache mal einen nächsten Ausschnitt und zwar reden wir mal über, ob der Interviewpartner sich eigentlich noch als Ostdeutscher sieht und ob der Osten rechts ist.
Du hast gesagt, du kommst aus Leipzig, bist vor der Wende in Leipzig geboren, hast da Abi gemacht, bist dann zur Jahrtausendwende nach Göttingen an die Uni. Bist du Ostdeutscher oder bist du Westdeutscher?
Ich habe mal irgendwann gesagt, ich bin westdeutsch-nachsozialisierter Ostdeutscher. Also klar, man bleibt irgendwie seiner ostdeutschen Herkunft verhaftet. Das sind Gerüche, das sind Geschmäcker, das ist also so richtig billiger Joghurt, der so ganz billig unten ganz in der Krabbelecke, der so ganz künstlich schmeckt. Ne? Das ist Kindheitserinnerung oder wenn's mal nach Braunkohle riecht oder ein Trabi vorbeifährt. Ne? Das ist das kriegt man nicht weg und wenn man dann auf andere Ostdeutsche trifft, also ich kultiviere das gar nicht, aber wenn man auf andere Ostdeutsche trifft, stellt man trotzdem fest, so im gleichen Alter ungefähr, dass es da sehr viele Parallelen gibt. Aber ich glaube, das ist eher eine Altersgeschichte als eine Ostdeutsch-Westdeutsch-Geschichte. Ostdeutsch, glaube ich, wir waren als Ossis sprachlich deutlich rumpeliger unterwegs. Politisch inkorrekt würde man, glaube ich, korrekt sagen. Da gab es eine ganze Menge und deswegen finde ich immer dieses Theater jetzt wollen die uns alle umerziehen mit dem Sprechen. Das ist ein bisschen albern, weil ich habe das auch gehabt. Also ich habe manchmal Dinge gesagt, wo mich dann mein Westdeutsches Gegenüber anguckt und sagt, was hat der jetzt gesagt? Und dann habe ich mich gefragt, was habe ich denn jetzt gesagt? Mhm. Und dann reflektierte man erstmal, was man sagt. Und es gab so ein Anpassungsprozess oder eine Sensibilisierung für die eigene Sprache, für das, was man sagt. Deswegen fand ich das gut für mich. Und ich bin auch deutlich nach links gerückt in meiner politischen Sicht auf die Welt und ich bin halt in Sachsen groß geworden. Wir haben noch das Hufeisen gelernt, Links- und Rechtsextremismus, alles das Gleiche, gleich gefährlich. Eigentlich ist das Linke noch viel schlimmer, wegen Kommunismus und Stalin und Mauer und Stacheldraht und sowas. Und das hat sich alles, also das hat mich ja geprägt und in diesem Umfeld, wenn man das den ganzen Tag hört, macht das was mit einem. Also man findet das zumindest nicht automatisch alles vollkommen bekloppt. Und in den Westen zu gehen und das zu hinterfragen, zu reflektieren, das hat mir echt geholfen. Und ich sage dann immer so, diese ganzen konservativen Ostdeutschen, diese Rechtsaußen-Ostdeutschen, ich finde die deswegen auch so unangenehm, weil ich die kenne. Ich weiß, wie die denken und wo das herkommt und was dahinter liegt. Und deswegen kann ich da dann immer ganz offen drüber reden. Aber ich bin froh, der Westen hat mich da ein Stück weit gerettet, weil ich kann nicht sagen, wie ich geworden wäre als Mensch, wenn ich da geblieben wäre. Ich bin froh, dass ich weggegangen bin.
Da habe ich nicht mit gerechnet. Also es ist teilweise auch harter Tobak gerade jetzt die letzten Sätze gewesen. So nach dem Motto, Westen hat mich gerettet. Finde ich schon. Okay, ja, sag mal, warum hast du das ausgewählt?
Ich habe mich ja total wiedergefunden, weil ich ja auch relativ, ich komme ja aus einem Umfeld, sehr kleinstädtisch geprägt. Damals, ich glaube, wenn man damals Nörgel-Ossi gegoogelt hätte, hätte man wahrscheinlich ein Foto von meinem Heimatort gefunden, übertrieben gesagt. Aber ja, ich fand das eigentlich ganz spannend, dass er da offen sagt, dass eben das, und das erfahren wir auch immer, dass du anders sozialisiert einfach bist. Ich glaube, bei dir war es vielleicht noch ein bisschen anders in einem Großstadtbereich, aber ich kann das aus Thüringen, aus der Kleinstadt sagen, dass das eine sehr konservative, spießige und teilweise rechtsorientierte Gegend auch ist und dann dagegen immer gearbeitet muss. Und ich fand es so spannend mit dieser Hufeisentheorie, ne? So bin ich eben auch aufgewachsen. Es gibt Linke und Rechte. Deshalb habe ich das als Ausschnitt als nächstes gespielt, weil du eben gerade sagst, die Linken haben da die Rechten vermappt. Das war bei uns. Und ich will noch mal sagen, was wir jetzt hier erzählen, ist, glaube ich, für viele Ostdeutsche No-Brainer. Also vielleicht richtet sich der Podcast auch jetzt wieder an die Leute, die wissen wollen, warum sind die Ossis so oder wir oder die jetzt in Sonneberg. Weil ich glaube, was ich jetzt erzähle und die ganze Zeit kennen viele Ostdeutsche. Und bei uns war rechts und links einfach eben gleich. Und das habe ich, als ich nach Köln gezogen bin, nochmal völlig neu gelernt, dass das woanders anders gesehen wird. Also wenn der Punk in der Klasse, in einem Gymnasium in der 8. Klasse saß und der Rechte, war das irgendwie für beide Seiten normal, weil beides hatte eine Legitimation. Und das hat auch eine Zeit gedauert, aus mir wieder rauszukriegen. Also mein Weltbild hat sich sehr verändert auch als ich weg bin. Ich frage mich ja bis heute, was wäre gewesen, wenn du in die Schule geworden wärst und wenn du doch die Fachhochschule in Nordhausen dich genommen hätte, was wäre aus mir geworden? Welcher Mensch? Mhm. Also ich glaube nicht, dass ich intrinsisch in mir ein Antirassist gelegen hat und ein antihomophober Mensch, sondern dass ich daraus dazu geworden bin. Obwohl ich eigentlich strukturell nicht so sozialisiert worden bin per se.
Ja, ich hatte, oder andersrum, du hattest ja gerade schon angedeutet, dass es vielleicht ein bisschen anders war bei mir. Und das war so diese Reaktion bei mir innerlich, als er meinte, wir hätten zum Beispiel eine rumpeligere Sprache gehabt. Mhm. Ne? Und dass es da so einen Anpassungsprozess gab. Ich habe das anders erlebt, einfach weil ich aus einem rein akademischen Haushalt auch kam. Dort hat Sprache sowieso immer eine sehr große Rolle gespielt, auch was man sagt, wie man Dinge sagt. Also ich sage jetzt mal so dieses, wie man am Tisch ist, das ist auch praktisch das Gleiche auf Sprache und Sprachbildern auch gewesen. Und gleichzeitig habe ich natürlich auch in der Verwandtschaft Leute gehabt, die tatsächlich so dieses Rumpeligere auch gehabt haben. Also wo ich jetzt so ein bisschen raushöre, was damit vielleicht gemeint sein könnte. Also es ist mir nicht ganz fremd. Ich beende mal hier kurz den Gedanken und dann geht es vielleicht ein bisschen weiter.
Ich finde es halt so plakativ, wie er es formuliert hat, dass daran entzündet sich der Konflikt, glaube ich. Ich habe mich da so wiedergefunden in diesen Begrifflichkeiten, dass du halt selbstverständlich Dinge sagst, Begriffe benutzt und dann erst, wenn du woanders bist, dir gespiegelt wird, das ist nicht vernünftig oder wie kannst du sowas sagen, wie er sagt. Und das ist, ging mir auch so und manchmal auch bis heute. Und wenn ich mit meinen Eltern zusammen eben auch, ne, meinen Eltern rutscht manchmal, und das weiß meine Mama auch, deshalb glaube ich, jetzt hier sagen, Begriffe raus, wo sie in dem Moment, als sie gesagt hat, gesagt, oh, das wollte ich ja nicht mehr sagen. Aber es ist so drinne, und so von innen her, dass es als Redewendung einfach rausfließt. Es halt schwierig ist, Leute, die so sozialisiert sind und es immer gesagt haben, von außen dann zu kommen und sagen, das darfst du aber nicht sagen. Sondern man braucht eine Sensibilität, um das zu vermitteln. In gewisser Weise.
Also da gebe ich dir sofort recht. Ich habe nämlich auch den Eindruck, dass, wenn ich so manchen Diskussionen folge, im Prinzip schon Menschen einen Vorwurf gemacht wird, wenn sie also diesen Fehler ein, zweimal machen, also rein jetzt auch sprachlich, und unterschätzt wird, wie tief sowas drin ist, vor allen Dingen auch natürlich mit steigendem Alter. Das soll keine Entschuldigung dafür sein, aber eine Erklärung, wie man vielleicht anders da auch rangehen könnte.
Es ist eben nicht immer Böswilligkeit, will ich damit sagen.
Es ist nicht sozusagen Böswilligkeit und es ist noch nicht mal Ignoranz, es ist manchmal einfach sehr, sehr schwer, auch sich das wegzutrainieren, und das geht selbst mir so mit Dingen, also gerade, bleiben wir mal in dem Bereich Homosexualität, ich habe ja Ende der 90er angefangen, mich journalistisch auch damit auseinanderzusetzen, habe ja ehrenamtlich auch an Online-Magazinen für Schwule mitgearbeitet, teilweise welche mitgegründet, und die Begrifflichkeiten, die wir damals verwendet hatten, die würden wir heute zum Beispiel schon gar nicht mehr nehmen. Ja, und ich habe vielleicht als kleine Ergänzung, in der ZDF-Mediathek werden ja jetzt gerade wieder so die alten Serien so rausgeholt wie Heim für Tiere, Schwarzwaldklinik und Co. Und unter anderem habe ich da mal draufgeklickt auf Lukas, das war diese Sitcom mit Dirk Bach, und habe die erste Folge mir angeguckt. Und dort wurde ein Witz über ihn gemacht, dass er aussieht wie ein Transvestit in irgendwas. Und bei mir hat das sofort so hochgeschlagen, weil ich dachte, das sagt man doch gar nicht mehr so. Also, und ich meine, Dirk Bach war selber homosexuell. Die Sitcom galt damals als total offen und boah, ne, so. Und also vielleicht das auch so als eine kleine Erklärung, wie lange auch so ein Anpassungsprozess auch braucht und dass der auch immer braucht. Also, dass es ihn ständig geben wird.
Wir kommen später nochmal zu der These zur Unterstützung, was du sagst, aber ich möchte noch, genau, warum sind wir verantwortlich? Meine These ist ja, es ist unsere Schuld. Und ich würde das auch hier wieder unterstützen. Wir müssen lernen, du und ich, wir beide und vielleicht andere auch, dass wir den Vorwurf direkt immer nicht formulieren. Die sozialen Medien haben uns ja zu etwas gezwungen, die letzten 10 Jahre, dass wir sehr polemisch, sehr schnell auf 180 sind. Aber ich glaube auch zu verstehen, dass Menschen automatisch in Abwehrhaltung reagieren, wenn man ihnen etwas vorwirft. Sicher, meine eigene Familie ist nicht gesund. Man darf auf Facebook nicht schreiben, was sagst du denn da, sondern man muss die Leute anrufen. Ich hatte jetzt im Freundeskreis, ein Kumpel von mir hat das jetzt erzählt, dass er mit seiner Tante, glaube ich, ein Problem hatte auf Facebook, weil die was Rassistisches geschrieben hat. Und er wollte erst zurückschreiben, hat dann gesagt, nee, ich telefoniere jetzt mit ihr. Und dann war das ein tolles Gespräch, wo sie am Ende das Facebook-Posting gelöscht hat und sie sich irgendwie näher gekommen sind. Also ich kann mir vorstellen, um meine These zu unterstützen, da können wir auch Mitarbeiter mithelfen, um in Zukunft einen AfD-Landrat zu vermeiden.
Ich kann eine kleine Geschichte, die auch erst bei mir vor kurzem passiert ist, direkt mitgeben. Ich habe im WhatsApp mal eine Story gesehen von einer Person und war so entsetzt darüber, dass ich eine ganz lange WhatsApp-Nachricht geschrieben habe und vor allen Dingen aber das Wort Lüge genommen habe. Und die Person hat sehr ruhig geantwortet, auch mit einer langen Nachricht. Und ich habe dann angefangen zu recherchieren, habe aber dann aber auch überlegt, wie kann ich jetzt das Wort Lüge auch noch rechtfertigen? Ich halte da immer noch dran fest. Allerdings über die Tage hinweg ist etwas bei mir auch passiert, dass ich gemerkt habe, ich habe viel zu schnell reagiert, wie man es eigentlich nicht machen sollte. Ich hatte mal einen tollen Professor, der hat immer gesagt, wir sind manchmal der Wolf und manchmal die Giraffe. Die Giraffe, die sozusagen mit weit nach vorne schauend, ruhig auf die Dinge reagiert, und der Wolf, der sozusagen sofort zubeißt. In dem Falle war ich leider der Wolf. Und ich habe mich dann bei ihr, bei dieser Person auch entschuldigt, dass ich so schnell überreagiert habe und gar nicht mit dieser Person ins Gespräch gegangen bin. Und das wäre einfacher gewesen, weil in meinem Kopf nämlich auch etwas passiert ist. Ich habe diese Person auf diese eine Sache so verkürzt, so klein gemacht, dass ich praktisch alles, was ich von dieser Person wusste, aus meinem ganzen Leben, war ausgeblendet. Auf einmal war es sozusagen nur noch eine Rolle. Und das war doof und ist genau das, was du gerade beschreibst und was wir ja häufig, und da werden wir sicherlich auch gleich drüber sprechen, häufig wahrnehmen, wenn gerade so Sonneberg oder wenn sozusagen Ostdeutschland, also der rechte Osten, wieder geframed in den Medien kommt, dass es dann alles so wieder verkürzt wird, dass man vollkommen vergisst, was alles noch da ist.
Sehr spannend. Ich finde es gut, dass du, weil du, ja genau, wir haben ja quasi dieselbe Geschichte erlebt in den letzten Wochen, finde ich gut. Und ich möchte hier einen Appell machen, weil warum sind wir schuld? Ich denke auch, wir sind in der Stelle verantwortlich, weil wir zu leise sind, du und ich, wir beide. Wir müssten eigentlich mehr das, was wir gerade besprochen haben, nach außen kommunizieren. Weil ich fand es so schön in dem Ausschnitt, wie er gerade gesagt hat, er mag diese Rechtsaußenleute nicht, weil er kennt die alle, er weiß, wie die sind. So, und da, finde ich, sind wir beide zu leise, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich hier in einer Großstadt im Westen bin, ist die Distanzierung von AfD immer sofort da. Also man muss sofort einen Kontakt einstellen, die Leute auf Facebook löschen. Man muss direkt Schluss machen. Und was man dabei vergisst ist, wenn man nicht so sozialisiert ist wie ich, dass bei mir solche Leute in der Familie gibt, im Bekanntenkreis, Handwerker, die ich kenne, wenn ich in Sondershausen bin, weiß ich, dass wie komisch Leute ticken, auf die ich angewiesen bin, die mir Brötchen verkaufen, die vielleicht direkte Nachbarn sind, ja, die dich fragen, kannst eine andere Lebensrealität, wenn ich zu jedem sofort den Kontakt einstellen würde, von dem ich denken würde oder der solche Sachen formuliert, dann komme ich damit nicht gut zurecht. Man muss einen anderen Weg finden, die Leute zu überzeugen. Und ich glaube, dass wir halt, wenn wir in einer westdeutschen Großstadt leben, viel offener drüber sprechen müssen, wenn sowas aufkommt im Freundes- und Bekanntenkreis, zu sagen, nee, es geht bei uns auch nicht, weil wir haben eine andere soziale Struktur. Wir müssen anders an die Sache rangehen, als direkt zu sagen, canceln, löschen, Lüge. Es muss irgendwas geben, dass man die Leute anders überzeugen kann. Ich bin mir sicher, das geht, weil ich erlebe es im Alltag in Thüringen, dass man mit Leuten, wenn man sie nicht direkt verurteilt, sondern nur die Fakten sagt, das gefällt mir nicht, irgendwie mehr an die Leute rankommen. Also ich habe es geschafft, in Thüringen komme ich gleich nochmal als Schluss am Ende zu. Ich habe Leute in Thüringen vom Kopf gesagt, was du sagst, geht so nicht. Und ich möchte diesen Spruch hier nicht hören auf meinem Gelände. Das kann ich nicht akzeptieren. Und ich habe heute noch Kontakt mit diesen Leuten. Es hat nicht dazu geführt, dass wir nicht mehr miteinander reden. Es muss eine Mensch, weißt du, was ich meine? Es
ja.
Eine Endgültigkeit, da müssen wir viel mehr für kämpfen, dass das nicht so schnell gesagt wird, weil wir da, glaube ich, eine andere Erfahrung haben aus Kleinstädten im Osten.
Ich habe einen schönen Artikel in der Taz gelesen, da ging es um, oh Gott, ich bin so schlecht mit Namen, du kennst die Band, Feine Sahne Fischfilet?
Ja.
Ist das? Ja. Und die sind ja nach Sonneberg gefahren und haben dort Konzert gegen rechts gemacht. Im Prinzip sowas wie die Prinzen der heutigen Zeit. Ich glaube, die würden mich sofort runterhauen dafür.
Wir haben das nur gesagt, weil die Prinzen eben Thema waren.
Ja.
Und Stage-Diving.
Okay, dann verständlich. Was auf jeden Fall eine schöne Geschichte war, die dazu sehr gut passt. Sie meinten, dass sie auch, also dass sie häufiger in Dörfern auftreten, also dass sie versuchen, so praktisch, ja, also nah bei den Leuten auch zu sein, weil sie ja auch politisch sind. Und der Leadsänger erzählte, dass sie irgendwo bei sich in der Nähe auf dem Dorf häufig dann so Kinder haben, die dann da so aufs Festival kommen und dass sie dann so mit Fascho-T-Shirts schon so irgendwie ankommen. Die Reaktion von denen ist, nee, du kannst hier mit dem Fascho-T-Shirt, oder du kannst mit diesem T-Shirt hier nicht rein, hier hast du ein neutrales T-Shirt, das du drüber anziehen kannst. Das ist mir so hängen geblieben. Ich fand das so eine schöne Herangehensweise, die nicht gesagt hat, boah, ne, so nach Motto, also du Arschloch, ne, du kommst hier nicht mehr aufs Gelände und so, sondern nee, also das T-Shirt, das geht so nicht, das ist ein Fascho-Shirt, so, aber du kannst hier das dir mal alles angucken, ne, die anhören und so weiter. Du machst es einfach weg für diese Zeit. Ne, so ein bisschen, also klare Regeln, aber gleichzeitig trotzdem irgendwie so eine Form auch der Integration von der anderen Seite. Ich mache jetzt Anführungszeichen, das kann man ja im Podcast leider nicht sehen, deswegen muss ich es sagen. Ist mir irgendwie hängen geblieben, fand ich irgendwie schön.
Der Michael Lühmann ist ja Wissenschaftler und redet ganz viel über Forschung und Empirie und wie das funktioniert und seine, also muss man sich die 2 Stunden eigentlich mal anhören, weil es total sinnstiftend ist. Ich habe mir noch einen kleinen Ausschnitt über unsere beiden, müssen wir bei uns denken, was können wir dafür, über Aufarbeitung von rechter Gewalt und Rechtsradikalismus im Osten. Und da kommen, glaube ich, unsere beiden Regionen vor. Und deshalb will ich dich nachher fragen, wo siehst du deine Verantwortung?
Ich habe das später erst quasi re-erinnert, also irgendwie so im Nachklapp, weil ich mit meinen Eltern drüber sprach. Es gab Aufkleber auf den Leipziger Montagsdemos, wo ich mit meinen Eltern war, so ab Dezember ungefähr. Und die zeigten Grenzen, die ich nicht kannte. Und die waren so nach Osten, waren die so ein bisschen ausfransender als die Staatsgrenze, die ich kannte, wenn man jetzt auch mal beide Länder zusammennimmt, ne? Und da war dann noch Königsberg und so. Das kam da schon. Und heute dann so als Forscher weiß man dann, dass am 2., 3. Oktober in der Nacht zur Einheit massive rechte Gewalt stattfand, dass Nazis linke Wohnprojekte angriffen, die Häuser anzündeten, die Polizei nicht kam, die Feuerwehr auch nicht. Und dass da was war. Und es gibt einen wunderbaren Text von Konrad Weiß aus 1988, 87 geschrieben, 88 im Samizdat im Untergrund erschienen. Das heißt, die neue alte Gefahr, junge Faschisten in der DDR. Und er beschreibt, und das ist verrückt, den Ideentransfer am ostdeutschen Abendbrottisch quasi von der Großelterngeneration auf die Enkel. Und diese Generation dazwischen, die war eigentlich okay und stabil. Das waren die so unter Honecker so ein bisschen Einheit Wirtschaftssozialpolitik Ende 60er, Anfang 70er, leichter Aufschwung, sowas wie ein gemäßigter Wohlstand in der DDR. Die sind eigentlich für den Sozialismus diese um 1949, 50, 55 geborenen Generation Merkel so ungefähr. Ja. Die sind eigentlich in der DDR relativ gut angekommen. Die waren auch relativ stabil lange Zeit. Das kippt jetzt alles so ein bisschen in ein großes Graues, aber die waren eigentlich okay, aber die Kinder nicht. Und wir haben dann, das sind dann die Baseballschlägerjahre vollführen. Ne? Das sind die Schläger der 90er Jahre. Und wir haben dann viele, viele Jahre später eine Studie gemacht zu Rechtsextremismus in Ostdeutschland. Da hatten wir uns Freital Heidenau unter anderem angeguckt und hatten dann so Antifa-Broschüren, wo die gezeigt haben, dass die Kinder dieser Generation dann dort standen oder Kinder und Eltern gemeinsam vor dem Hotel Leonardo in Freital und haben das angegriffen mit Wurfgeschossen und wollten das Ding stürmen. Und das Verrückte ist im Freital, und das macht es so problematisch, dieses Hotel war eben 92 auch schon Angriffsziel der Rechten. Mhm. Das hatte damals, als wir 2015 Freital gefragt haben, was ist denn da mit dem Hotel los, was ist denn das da? Wissen wir auch nicht, das war jetzt halt. Die hatten komplett verdrängt in der Stadtgesellschaft, dass das schon mal da war, am gleichen Ort. Und das ist der Unterschied zum Beispiel zu Rostock, wo man von Lichtenhagen weiß und darüber redet. Und in Freital ist die AfD sehr stark und in Rostock ist sie relativ, vergleichsweise relativ schwach. Also das macht, und wir haben auch in Hoyerswerda, wo die ersten großen Pogrome waren, auch dort hat man eine relativ aktive Erinnerungskultur in der Stadt, auch getragen durchaus bis rüber zur CDU. Auch das macht was. Dadurch, also die dort hat die AfD nicht die Chancen, die sie woanders hat. Das, also dieser Zusammenhang von ich erinnere mich vor Ort an das, was gewesen ist, schlimm ist in Ostdeutschland in den frühen 90ern, das macht was ins Heute hinein. Und dort, wo das nicht stattfindet, dort macht es das Gegenteil. Und deswegen haben wir so ganz komische, verschrobene Ecken. Und dann haben wir sowas wie Sonneberg und das Erzgebirge, die so im Prinzip so ein bisschen ab waren von allem.
Ja, ich bin ja erstmal froh, dass Rostock einigermaßen gut wegkam. ich sage das nur nicht irgendwie, weil das ein Wettbewerb ist, ne, sondern weil ich bin damit aufgewachsen, vor allen Dingen in den 90ern, aber auch Anfang 2000er, dass Rostock immer die rechtsextreme Stadt war. und ich das persönlich beschämend fand und ich gleichzeitig gedacht habe, ja, Rostock-Lichtenhagen, rechtsextrem, stimmen, haben Probleme, aber wir haben auch eine Menge gemacht, damit das nie wieder so passiert. So, das war so, so diese Wahrnehmung, die ich auch hatte. Und gerade weil er die Erinnerungskultur an Rostock-Lichtenhagen anspricht, wir hatten das hier schon mal im Podcast, da hatte ich ja auch erzählt, dass bei mir was hängen blieb, nämlich, ich glaube, 10 Jahre danach war das, Jahrestag oder 5 Jahre, lass mich nicht lügen. Und es war eine der größten Demonstrationen gegen rechts, die überhaupt in Rostock und ich glaube auch im Osten stattfand. Also es waren, lass mich nicht lügen, auf jeden Fall eine 5-stellige Anzahl von Leuten. Und das war auch in Lichtenhagen, war das gekoppelt mit einem Fest, mit Musik und allem drum und dran. Und es gab aber parallel auch eine Demo von Nazis, die in dieser Stadt ganz weit an die andere Ecke geschoben worden ist. Mhm. Und da waren vielleicht 200, also war eine kleine Truppe. Im Fernsehen, bei der Tagesschau, RTL aktuell, wir haben das alle geguckt, auch meine Eltern, wir wollten unbedingt, ne, also so hier, schaut mal in Rostock, haben sich die Leute gewehrt, haben gezeigt, Bund statt Braun ist der Name auch dieser Initiative, die, glaube ich, bis heute auch so heißt. Und von dieser Demo hat man nichts gesehen, von diesem Festival praktisch auch nicht. Stattdessen wurde diese Demonstration dieser Nazis zum Jahrestag von Rostock-Lichtenhagen gezeigt. So als quasi Versagen der Stadt. Mhm. So, obwohl ja die Stadt recht kreativ zum einen sie ja auch verbannt hat. Also die Demonstration müssen sie ja trotzdem zulassen. So, und haben die da sozusagen abgeschirmt. Und ich fand das, ich erzähle das heute auch immer noch, weil mir das so wehtat, weil ich nämlich den Eindruck hatte, dass das, also das Gute, das passiert, also dass man daraus gelernt hat, das ist ja wichtig. Also der Fehler ist ja schon passiert, aber dass man daraus gelernt hat, dass man versucht, Rostock eben zu einer bunteren, diverseren Stadt zu machen, die eben also den Rechten keinen Raum mehr gibt oder nicht mehr zu viel, muss man ja hier dazu passend sagen. Das kam einfach nicht. Und das ist auch desillusionierend gewesen.
Ich stelle mir gerade vor, wie du, kleiner Alex, mit deinen Eltern vom Fernseher sitzt, ihr den Fernseher machen wartet, dass ihr zu sehen seid. Weißt du, was deine Eltern damals dazu gesagt haben, wie es denen dabei ging? Habt ihr darüber geredet?
Ja, also das war ein Thema auch am Abendbrottisch und es hat uns fast wütend gemacht. Also weil wir, es fühlte sich so falsch an. So ungerecht behandelt fühlten wir uns. Und das war auch ein Thema noch nach dem Wochenende, auch in der Schule, weil das so ganz vielen Leuten so ging. Und das war auch ein Thema an vielen Abendbrottischen. Wir haben ja dieses Bild, was ja lange Zeit auch war von dem Jammer-Ossi, ne? Wenn man das jetzt vorbringen würde, das, was ich jetzt
Moment, mache, es ist, das kommt, ja. Kleiner Spoiler, mein nächstes Thema in der nächsten Folge hat genau damit zu tun.
Aber vielleicht nur dazu, das ist ja auch eine Form von Jammern. Allerdings geht es ja hier um was ganz anderes. Es geht ja nicht darum, oh, wir sind schlecht und schlecht behandelt, sondern es fühlte sich auch, wir fühlten uns nicht repräsentiert in dem, was dort in den Medien passiert. Genau. Und zu dem Thema repräsentiert in den Medien und wie Medien damit umgehen, da habe ich definitiv ein bisschen mir Gedanken dazu gemacht. Wir sollten auf jeden Fall gleich noch darüber sprechen. Weil da passiert nämlich auch was. Sonneberg ist ein schönes Beispiel dafür.
Aber wir können ja jetzt drüber sprechen, wenn du magst.
Achso, nee, ich dachte, ich wollte dich jetzt nicht aus deinem Rhythmus bringen.
Aber ja, vielleicht passt das auch. Wo ist da unsere Verantwortung heute? Also du warst ja der kleine Alex am Abendbrottisch 1993 oder 96. Wir konnten ja nichts machen. Aber was können wir heute tun?
Na gut, Also, da ich ja selber was mit Medien mache, im Grunde genommen, sehe ich natürlich da am meinen einfachsten Weg oder meine einfachste Methode ist, darüber zu sprechen und zwar in einer Form, wie es vielleicht zu wenig passiert. Also so ist ja mein Eindruck. Also dieses, dass es nicht das Ostdeutschland gibt, sondern dass es eigentlich ganz viele Ostdeutschlands gibt. Dutzende, Hunderte, je nachdem, wie man das schneiden möchte. Und diese Differenziertheit, die hilft, die fehlt mir. Und ich möchte gerne mehr Ansichten in diesen Komplex reinbringen. Und unser Podcast ist im Grunde genommen ein Beispiel. Aber vor diesem Podcast habe ich auch angefangen, mehr mit den Menschen darüber zu reden. Aber es begann viel, viel später.
Was mich denn in dem Ausschnitt so, was ich so interessant fand, was ich vorhin nicht wusste, es war vollkommen neu für mich, ist, dass die Forschung sagt, die Aufarbeitung entscheidet, wie die Stadt damit umgeht. Also die AfD-Zahlen, wie er sagt, da in Hoheswerda oder was, war relativ gering, weil die Stadt es geschafft hat, das aufzuarbeiten. Während in Freital man einfach vergessen hat, dass da mal was vorgefallen ist, in demselben Komplex 20 Jahre vorher. Und da ärgere ich mich persönlich, weil ich denke, da trage ich auch eine Verantwortung, weil es mir seit 20 Jahren nicht das im Kopf geht, also profanes Beispiel, ist der Mord in Sondershausen. Da war ich nämlich das erste Mal im Fernsehen. Man sieht mich als kleiner Zehnjähriger, wie RTL exklusiv am Schultor filmt, habe ich glaube ich schon mal erzählt. Und zwar Sandro Bayer ist ja damals umgebracht worden. Es gibt dieses berühmte Foto, wo er mit 15 Jahren im Palästinenser-Shirt, sagt man glaube ich heute, Palästinenser-Schal, ich glaube heute ist das anders, früher hieß das so. Und der ist halt umgebracht worden von Rechtsextremen. Mhm. Der eine hat eine Band noch gehabt und die eine, ich glaube, wie hieß die, Black Metal, NS Black Metal Band hieß die wohl offiziell, ist damit berühmt geworden, Amerika saß auch im Knast, dann hat er noch eine Karriere gemacht und der sind irgendwie zwei der drei Täter, sind wohl richtig stramme Nazis geworden, Rechtsradikale, aber es ist bis heute geframed als Satansmord von Sondershausen, weil man damals gedacht hat, das sind Satanisten und ich bilde mir ein, ich bin mir sicher, dass das auch damals keine Satanisten waren und dass man das nicht. Es gab auch eine Schülerzeitung, die vorher rausgekommen ist, wo auch der Mord angedroht wurde, beziehungsweise mit so Links-Second-Frame. Ich habe das nicht mehr so in Erinnerung. Aber ich mache mir vor, weil ich seit 15 Jahren will ich eigentlich dem Thema mal hinterhergehen und mal fragen. Zum Beispiel gibt es diese Liste, die gemacht wird mit rechtsextremer Morde in Deutschland. Da taucht er nicht mit auf. Und ich würde eigentlich gerne mal anstoßen, warum eigentlich nicht? Und ist das nicht falsch geframed? Also ist das nicht meine Verantwortung mit, dass das Ding mal nach 30 Jahren neu geframed werden muss? Weil irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so ist wie diese RTL-Explosiv-Erzählung damals. Mit diesem, das waren Satanisten. Weißt du, noch Anfang der 90er waren die Satanisten alle so schlimm. Weil ich glaube, es waren Rechte.
Stimmt, Satanisten war eh immer so ein Thema. Das ist so wie Videospiele dann irgendwann 10 Jahre später kamen.
Aber wenn du siehst, was sie für Karrieren gemacht haben, wie sie es vorher argumentiert haben, in die Schülerzeit, also dieses ganze Konglomerat und es ist, und das ist mit meiner Geschichte so verbunden, weil es meine erste Erinnerung war, wie ich mit Medien zu tun hatte. Ne? Das erste Mal eine Fernsehkamera gesehen, die dann tagelang irgendwie unsere Schule belagert haben. Also man muss immer gucken, also jetzt mal abschließend sagen, unsere Verantwortung ist auch das Framing immer zu hinterfragen. Ist das alles so? Wie ist unsere eigene Vergangenheit und wie wird eigentlich damit umgegangen? Und vielleicht müssen wir auch manchmal Sachen thematisieren, wenn es kein anderer tut.
Dann, das passt natürlich ganz gut zu dem Thema auch Medien und es gibt einen sehr schönen Artikel auch bei Übermedien, so heißt die Webseite, wo nochmal, also der Anlass für diesen Artikel war Sonneberg, aber eben auch ein Spiegel-TV-Beitrag, der auch so ein bisschen so durchging, zumindest ausschnittsweise. Einerseits, also wo Leute irgendwie was ganz Schlimmes gesagt haben, also so nach dem Motto, das rechte Bild über Sonneberg quasi noch bestätigt hat.
Genau, es war dieser Ausschnitt, glaube ich, mit der NSDAP, dass der Mann sagt, er wartet, bis die NSDAP zurückkam. Ganz genau. Und dass 6 Millionen Juden ermordet werden, das wäre nicht so schlimm gewesen.
Ganz genau. Und dann ist aber auch eine Szene bekannt geworden, wo die dann in so einem Café sitzen und eben so eine Oma dann aufsteht und im Prinzip sagt, also dass sie diese, diese Nazi-Kackscheiße nicht hören kann. Genau. Was ja so ein bisschen, mal so ein positives Bild auf Sonnenberg gelegt hat. Aber der Vorwurf von Übermedien, und den sehe ich auch so, dass schon allein wann und wie über Ostdeutschland berichtet wird, steigert sich deutschlandweit oder bundesweit in diesem Falle so schlaglichtartig, wenn irgendwie das rechte Bild vom Osten bestätigt werden kann. Das ist jetzt auch eine These, aber ich glaube, dass man die recht gut auch nochmal nachmessen kann. Und Sonneberg war dann eben so ein Punkt. Ne? Also auf einmal waren dann eben die RTLs, ZDFs und ARDs und so weiter alle dort, ne, haben Sonneberg quasi mit unterschiedlichen Journalistinnen und Journalisten belagert, die vielleicht sich 10 Jahre lang vielleicht überhaupt gar nicht mit Ostdeutschland beschäftigt haben. Und im Grunde genommen sind da ja hingekommen und waren irgendwie nach paar Stunden oder wenigen Tagen dann auch wieder weg. Und das ist schon mal ein Problem, weil, um mal so eine gegenteilige Story zu bringen, ein Jahr zuvor, also nicht mal, hat zum Beispiel in Prignitz in Brandenburg ein Landrat von der SPD mit über 65% gewonnen und die AfD war knapp unter dem Bundesdurchschnitt, dem damaligen, so bei 11%. Da ist natürlich jetzt keiner hingefahren und hat gesagt, schau mal, in Ostdeutschland, da wird sozialdemokratisch gewählt. weil es halt keine Story ist. Aber trotzdem repräsentiert das genauso Teil, also der politischen Landschaft in Ostdeutschland, aber im Positiven. So, da das aber eben keine News wert ist, weil ja die News ja nur ist AfD-Landrat, geht das sozusagen raus. Und da werden noch einige andere Beispiele genannt, wie zum Beispiel, dass es natürlich ein Stadt-Land-Gefälle gibt, auch in Ostdeutschland. Das ist jetzt erstmal keine Überraschung. Aber dass dort natürlich die Strukturen ganz anders sind. Dass in den Innenstädten von Leipzig als Beispiel der Migrantenanteil, und da ist noch nicht mal gemeint, also Deutsche mit Migrationshintergrund, sondern der Migrantenanteil, teilweise bei 30% liegt. Also ungefähr das, was so bei westdeutschen Großstädten auch ein Normalfall ist. So, auch darüber, das hat selbst mich überrascht. Ich habe diese Zahlen gar nicht im Kopf gehabt. Und das wird teilweise überhaupt nicht thematisiert, weil es nämlich erstens bedeuten würde, dass das gar kein Problem anscheinend darstellt. Mhm. Also weil ja sonst, also deswegen erzählen übrigens auch die Rechten im Osten so ungern darüber, weil natürlich das überhaupt nicht in dieses Schema passt, dass die Überfremdung, ne, also von der sie ja mal sprechen und Angst machen und so, ne, die kommen da und machen alles hier kaputt und so, das würde dann auf einmal gar nicht funktionieren, denn offensichtlich sind ja die Leute dort und es ist nichts Schlimmes passiert. Also es bereichert eher die Stadt. Also wenn wir über Leipzig sprechen, dann ist es eher was Positives. So. Und da kommen wir wieder zurück zu dem, was ich auch gerade aus den 90ern über Rostock-Lichtenhagen und Bundstadt Braun und so weiter geschrieben habe. Auch die Berichterstattung über Sonneberg hat sich viel zu wenig damit beschäftigt, über den Anteil der Leute, die dort eben nicht die AfD wählen, die dort zivilgesellschaftlich sich auf so vielen anderen Sachen beschäftigen, organisieren, die aus Sonneberg auch eine gute Stadt machen wollen, ein gutes Land, die sich auch mit dem Problem auseinandersetzen, die spezifisch für Sonneberg wichtig sind. Und damit natürlich auch etwas, ja, die hätten die Geschichte auch komplizierter gemacht, weil man dann nämlich feststellt, Sonneberg ist dann eben ja mehr als nur dieses Ost-West-Schema und Diktatur und hier und da, sondern um mal ein Beispiel zu bringen, das auch für mich neu war, dass es wurde immer argumentiert, ja, Sonneberg hat eine sehr niedrige Arbeitslosenquote. Aber sie hat 44% der Leute, die dort angestellt sind, arbeiten für Mindestlohn. Das ist die höchste Mindestlohnquote in ganz Deutschland. So,
ja, Sonneberg ist auch der älteste Landkreis in ganz Deutschland. Also die hat ja über 50 Durchschnittsalter. Genau.
Und dann habe ich auch eine interessante Kolumne gelesen, ich glaube sogar von einem Sozialwissenschaftler in Coburg. Coburg ist ja nur ein paar wenige Kilometer entfernt. Ist ja quasi, man könnte schon fast Zwillingsstadt sagen. Und Coburg hat enorm davon profitiert, als die Mauer gefallen ist. Und Coburg ist richtig aufgeblüht, weil dann es kamen natürlich auch viele Fachkräfte. Coburger Firmen haben teilweise in Sonneberg und Umgebung sowas wie billigere Filialen für sich selber gebaut, weil dort die Menschen einfach preiswerter zu bezahlen waren. So, und Coburg ist aufgeblüht und Sonneberg in gewisser Weise auch. Aber je tiefer man schaut, desto komplizierter wird dann auf einmal das Bild. So, das zum Beispiel, um da das Beispiel zu beenden, als die Berichterstattung über Sonneberg war, hätte man genauso auch mal ins Fränkische gehen können. Ich glaube, es sind tatsächlich nur 5 Kilometer Entfernung. Mal nach
Sonneberg gehen. Sonneberg gehört ja wohl geografisch sogar noch zum Fränkischen. Deshalb sprechen die auch so Fränkisch. Und hast du mal Sonneberg-Dialekt gehört?
Ja, das sehr übrigens fränkisch. Wurde auch thematisiert, dass nämlich die meisten Leute, die interviewt worden sind in Sonneberg, das überraschend war, dass sie eben nicht Ostdeutsch, also Anführungszeichen, ne, oder Thüringerisch klangen und dass man da hätte doch mal vielleicht auch mal drauf eingehen können. Also dieses auch das Journalistische, also mal tiefer reinzugehen und nicht nur wieder abzuspulen, was seit, muss man sagen, fast seit 30 Jahren als ein auch typisches Abziehbild von solchen Situationen in Ostdeutschland auch genutzt wird. Denn wow, jetzt, ich rede mich auch gerade in Rage, ich merke das schon.
Sehr gut, wir lieben das.
ja, sonst bist du ja hier der Rant-Experte. Wir sind das ja ein Stück weit ja schon gewohnt. Vielleicht ist das aber auch die Schuldfrage, die du jetzt auch gleich wieder stellen wirst, dass man schon fast zu gewohnt ist, als die DVU sehr, sehr groß war und zum Beispiel mit 12,x% irgendwie in den Sachsen-Anhalt-Landtag reingekommen ist. Ne? Da war ich selber auch total entsetzt. gleiches Schema damals abgespult. Und ich habe mich übrigens gerade selber erwischt, als du diesen Interview-Ausschnitt gebracht hast und Pegida erwähnt worden ist. Ich habe Pegida schon total vergessen, obwohl das ja ein Riesending war. Ne? Wenn wir jetzt noch überlegen an die Politiker, die da hingekommen sind, ne? Die gesagt haben, man muss mit denen auch mal reden und ins Gespräch kommen. Und das Wort Pack ist ja dann irgendwann mal gekommen und so weiter. Das war ja eine ganze Phase. Ich habe das schon komplett rausgeschnitten für mich, weil das für mich so eigentlich immer so wenn es um Rechtsextreme geht, dort die Namen und die Begrifflichkeiten sich verändern haben, aber im Grunde genommen dazu so, das schwelt immer weiter. Und die Frage ist, was hat sich jetzt verändert? Und ich glaube, da ist der Punkt, dass die AfD es geschafft hat, dass dort im wahrsten Sinne des Wortes eine Normalisierung stattgefunden hat.
Ich muss mal meine Clips neu sortieren, weil es passt gerade so gut. Denn der Herr Lühmann hat über Pegida einen Artikel geschrieben.
Ganz am Anfang von Pegida, da liegen die das vierte Mal rum oder so, habe ich einen Text geschrieben für Zeit Online, Pegida passt nach Sachsen. Ich war mir total unsicher bei dem Text. Ich habe den abgeschickt und habe nicht mehr in meine Mails geguckt, weil ich dachte, scheiße, vielleicht hast du es auch überzogen. Später wurde das dann Forschungsstand, aber in dem Moment war ich mir total unsicher. Und dann bekam ich wahnsinnig viele Reaktionen, Anrufe, E-Mails, sonst was, die sich beschwerten, wie schlimm alles ist und wie furchtbar alles ist. Und die Rente und die Löhne und die Wohnung und alles. Und jetzt verstehe ich alles, lange Telefonate geführt, viele. Und habe die Leute dann immer gefragt, was habt ihr denn gewählt?
Ja.
Die CDU. Und habt ihr mal was anderes gewählt? Nee, die CDU. Aber seid ihr mal auf die Idee gekommen, irgendwie mal SPD zu wählen oder Grüne oder Linke oder irgendwas Verrücktes? So einfach die Leute, die, nee, ich will immer die CDU. Und ich dachte so, dass, ja, das sind jetzt Leute, die vielleicht jetzt sogar die AfD wählen, ne? Aber das habe ich nicht verstanden. Also auch diese, das war so ganz, alles ist furchtbar. Aber das kleine bisschen, was man an Handeln in der Hand hätte, das wird nicht genutzt, weil das ist schon irgendwie, weiß ich nicht, das war irgendwie nicht angelegt oder nicht. Ich kann es gar nicht sagen, was das Problem war. Warum die Leute mir sagten, nee, hab ich noch nie drüber nachgedacht, was anderes zu wählen.
Die Anzahl der Leute, die Protest wählen, ist im Osten tendenziell größer als im Westen. So, das sagen so Studien. Es widerspricht so ein bisschen dem, was man jetzt so anekdotisch zum Thema CDU auch gehört hat. Ne? Aber er wollte ja, glaube ich, einen ganz anderen Punkt machen. Nämlich dieses, jetzt hast du eine kleine Sache, die du wenigstens machen kannst in diesem demokratischen System, nämlich wählen. Und du könntest dann anders wählen. Und da würde ich einen Punkt mit dir mal besprechen wollen. Und zwar das ganze Thema Demokratiebildung, Demokratisierung. Wobei ich Demokratiebildung eigentlich einen viel wichtigeren Begriff finde. Da habe ich nämlich eine persönliche Geschichte einfach dazu. Ich bin ja jemand, der auch schon hier im Podcast hier und da immer mal wieder erwähnt hat, dass ich zwar irgendwie in einem sehr politischen Haushalt war, aber irgendwann so Ende 90er, Anfang 2000er, sehe ich mich in meiner Erinnerung, wie ich mit Leuten spreche, die zum Beispiel viel politisierter waren und ich denen gesagt habe, ich kenne keine Partei, die mich sozusagen repräsentiert. Ich war ehrlich gesagt sogar Politik verdrossen und es fehlte nicht viel, dass ich auch so einen Satz gesagt hätte, dass ich mich für Politik nicht interessiere. So. Das ist jetzt ganz, ganz anders. Und vor allen Dingen in den letzten Jahren habe ich viele Menschen hier kennengelernt, persönlich, die sehr früh schon angefangen haben, sich auch politisch zu engagieren, die Parteimitglied sind, die in diese Ortsverbände gehen und sich mit diesen Leuten da auseinandersetzen. Mhm. Also schon bevor überhaupt irgendwann mal irgendwas zu einem Gesetz wird, fangen die an, schon mit Leuten zu diskutieren und dann eben auch über so Sachen wie, was muss in einem Stadtviertel verbessert werden und sich darum auch streiten. All das kenne ich ja überhaupt gar nicht. Mir hat auch nie jemand erzählt, wie das geht. Aber das ist natürlich auch eine Mitschuld. Ich habe mich auch selber nicht drum gekümmert. Ne? Ich habe erwartet, naja, ich bin in der Schule und die werden mir das schon erzählen. Und natürlich hatte ich Sozialkundeunterricht, wo dann eben erzählt worden ist, ja, Gewaltenteilung und das macht der Bundestag und das macht der Bundesrat und so. Und meine Erweckung, also das ist wirklich ein Aha-Moment in meinem Leben gewesen, der vieles bei mir nochmal aufgedröselt hat, war, als mir ein Freund erst vor wenigen Jahren aus seinem Studium Kopien gebracht hat, wo gezeigt worden ist, wie ein Gesetz entsteht. Und das war so ein typisches Organigramm. Ja, also wirklich so Prozesse, so wie ich das aus dem Unternehmen kenne. Und dann war dann irgendwie, ja, also dann wird, hier ist ein Gesetzesvorschlag, damit fing
es an. Erste Lesung, zweite Lesung.
Ja. Und ich habe, und auf einmal machte das so Boom in meinem Kopf und ich dachte, wo ist das A4-Blatt, das vor dem Gesetzesvorschlag ist, das mir mal zeigt, wie lange und was braucht es, bis überhaupt ein Gesetzesvorschlag entsteht, also bis die Dinge in der Gesellschaft sich verändern und dass all dieses, alles, was sozusagen fehlte, also dieses leere A4-Blatt, was sich so füllen würde, das fehlt mir komplett. Also angefangen bei, dass du irgendwo ja selbst ehrenamtlich in einem Verein arbeitest. Das ist ja schon eine Form von
Demokratie,
zivilgesellschaftlichem Engagement und so weiter. Und man muss ja sagen, das ist ja zum Beispiel Vereinstätigkeit. Das hatte ich ja mal von Rostock gelesen, dass es auf Einwohner gesehen mehr Vereine gibt als im Rest Deutschlands. So, ich weiß nicht, ob das heute noch gilt, aber das hat mich ein bisschen überrascht. Das bedeutet irgendwie, also da gibt es noch so viele Chancen, aber vielleicht wurde das nie so richtig mal zusammengebracht in diesen 30 Jahren im Sinne von Demokratie, Bildung, repräsentiert werden, sich einmischen. Und in diesem Taz-Artikel über die Band, da war auch ein Foto, wo stand Hashtag Sonneberg ist noch nicht im Arsch oder so ähnlich hieß das. Nee, warte mal, Sonneberg ist noch nicht im Arsch, genau, so hieß es. Und ich finde, das ist so ein schönes Motto, weil es ja, weil da steckt nämlich was ganz, ganz Wichtiges drin. Und dann mache ich kurz meine Rede hier auch wieder zu Ende, damit du auch noch zu was kommst. Es macht einen Unterschied, ob du schreibst, so eine Scheiße, 30% AfD, die Welt geht unter, wo sogar Menschen, die ich schätze, aus dem Westen, Journalisten, auf Facebook solche Sätze schreiben wie, man müsste die Mauer wieder hochziehen. Was für ein grandioser Bullshit, muss ich jetzt mal sagen. Also das ist auch eine persönliche Enttäuschung. Es bedeutet nämlich, wir können da nichts mehr machen. Dieser Hashtag, Sonneberg ist noch nicht am Arsch, das kannst du für jeden Ort eigentlich auch schreiben, bedeutet nämlich umgekehrt was. Das ist nämlich zeigt, man kann noch so viel machen. So, und deswegen wäre es auch viel wichtiger, sowohl medial als auch politisch, sich mit den Leuten auseinanderzusetzen, die da sind, vielleicht, was du vielleicht auch sagen möchtest, die noch da sind, die vielleicht nicht mehr da sind, auch das könnte gleich noch ein Aspekt werden, und dass man die unterstützt, dass man auch vielleicht die etwas leisere Mitte oder diejenigen, die sich da gar nicht mehr wehren, dass man die auch wieder dazu ermutigt, Dinge zu tun. Und dass diese kleinen Dinge, und sei es auch, dass man dem neuen Kollegen oder der neuen Kollegin, die aus einem ganz anderen Land in den Betrieb kommen, dass man dort vielleicht auch hilft, Deutschunterricht zu machen oder dass man die zum Essen einlädt. Ich glaube übrigens, dass es alles schon passiert und dass es sogar trotz all dieser Geschichten passiert und dass dieser Widerspruch auch nicht gezeigt wird und nicht aufgelöst wird. Ja, also mein Plädoyer ist hier auch, also dieses Bild auch zu verändern, weil es nämlich dann auch zeigt, man kann noch was machen. Es ist eben nicht irgendwie so eine Art Naturkatastrophe, in der man sich sozusagen zurücklehnt, sondern man kann jeden Tag was machen und verändern.
Aber es ist unsere Schuld, jetzt komme ich wieder zu meiner These, wir beide sind daran schuld, dass es nicht passiert, Alex. Ich war, als ich 15 war, eingeladen, weil eine Freundin sich da um die Mutter engagierte, auf einer Parteiveranstaltung der SPD in Sonnershausen. So, und da war ich, und da war so ganz dröge mit hier Abstimmung und, ne, also man ist quasi so reingeschnuppert und durfte, hat dann kein Mitspracherecht, sondern man guckt sich das halt an. Ich war später auch mal auf einer Busreise mit der SPD und ich dachte mir, boah, ist das absolut langweilig. Das ist das Langweiligste, was ich je gesehen habe. Wobei du kannst keine 15, 16 Jahre da hinsetzen und so eine Parteisitzung aber angucken lassen. So, ich bin aber weggezogen. Ich habe da nicht gesagt, ey, wenn ich mal 18 bin, ich mache das anders. Und wenn die 16-Jährigen kommen, dann erkläre ich ihnen auch nicht, wie das geht und mache Lokalpolitik. Und ich bin halt weggegangen. So, du hast in Sonneberg das Problem oder gerade, also wenn ich hier in Köln gefragt werde, warum wählen die Leute AfD? Und ich denke mir, ja, Kleinstädte im Osten, du findest ja nicht mehr grüne Kandidaten. Das könnte ja ich sein. Ich könnte für die Grünen mich versuchen, in den Kreistag wählen zu lassen, der Bürgermeister in meiner Stadt. Mache ich aber nicht, bin weggezogen. Zu was führt das, weil wir alle weggezogen sind? Dass du dort Bündnisse gegen rechts hast in Kleinstädten. Das heißt, du wählst als Wählerin und Wähler entweder dieses komische Bündnis, was es seit 10 Jahren gibt, also wo sich alle Parteien versuchen, auf einen Kandidaten zu einigen, oder die AfD. So, wenn du also Bestrebungen hast als Sozialdemokrat, als vielleicht grüne Politik oder als Linker, kannst du deine Politik ja gar nicht durchsetzen, weil du immer diesen einen Kandidaten haben musst, der manchmal von der CDU zum Beispiel ist, oder dann doch von der Linken, die CDU wähle nicht, und musste ich immer sagen, ich wähle das kleinere Übel, Hauptsache nicht die AfD. Das kann funktionieren, das kann tragen, aber ich glaube nicht über Jahrzehnte hinweg. Du kannst nicht den Wählerinnen sagen, über Jahrzehnte wähle das kleinere Übel. Und deine richtige Politik drückt einfach nicht durch. Aber da sind wir auch natürlich mitschuld, weil wir uns nicht aufstellen lassen, weil wir weggezogen sind. Und das, glaube ich, diese Politikverdrossenheit kommt eben auch daher, aus diesen Bündnissen gegen rechts. Also die sind nötig, ne, weil es gibt nicht genug Wahlkandidatinnen, Kandidaten, so.
Wo ich mitgehe, ist diese Mitschuld, und die spüre ich ja auch. Ich rede ja letztlich auch jetzt über den Osten. Ich bin im Grunde genommen jemand, der abgehauen ist. Wünsche mir, ne, dass zum Beispiel.
Ja, das hat der Interviewer gesagt, finde ich mich total gut wieder, dieses mit, man ist weggezogen, dachte man, man ist für 2 Jahre halt weg, und dann war das Leben halt anders, man ist nie wieder zurück.
Ja, also ich brenne ja auch immer noch für meine Heimat. Ich nenne mich häufiger auch Lokalpatriot. Ne? Interessiere mich dafür, ob FC Hansa Rostock aufsteigt. Bin kein Fußballfan, aber freue mich sozusagen für Rostock, wenn Hansa endlich aus der 3. in die 2. wieder zurückgekehrt ist. Dass die eine American Football Mannschaft haben, die eine Bundesliga spielt in der 2. Dass die eine erfolgreiche Basketballmannschaft, also so Sport ist schon immer so eine Identifikation, mit der ich vor allen Dingen in den 90ern war, einfach Hansa Rostock, nicht nur Rostock, ne, sondern das war der Osten. Das war die einzige Mannschaft, die irgendwie noch so eine Art Stolz. Oh Gott, ich traue mich nicht, das Wort Stolz zu sagen, und merke, ja, weil uns Faschisten und Nazis teilweise dieses Wort weggenommen haben und wir es nicht wieder positiv besetzen.
Ja, die haben uns ja Schwarz-Rot-Gold weggenommen und das Wort Deutschland weggenommen.
Naja, ganz viele Sachen. Ja, tatsächlich. Es hat so einen negativen Touch, wo man sich fragen muss, warum eigentlich, und ist das überhaupt notwendig? Naja, auf jeden Fall, ne, ich brenne immer noch für diese Stadt, aber jetzt hast du natürlich bei mir so ein Fenster geöffnet zu so einem Gedanken, was tue ich denn aber dafür, dass es sozusagen Rostock auch gut geht? Und sei es, habe ich irgendwas eigentlich in letzter Zeit gespendet? Hätte ich ja auch machen können. Ich könnte ja jetzt sagen, hey, ne, vielleicht meine alte Schule oder so.
Du könntest auch Vereinsmitglied in einem Bündnis gegen rechts werden in Rostock.
Auch das?
Dann heißt es nämlich nicht mehr, die haben 160 Mitglieder, sondern vielleicht haben sie auch mal 16.000 Mitglieder.
Ja, und vielleicht einen interessanten Punkt, den ich jetzt in so einem Spiegel-Interview gelesen habe über Sonneberg, der hat mich etwas überrascht. Die Aussage ganz zum Schluss war, dass die Gewerkschaften im Osten noch diejenigen sind, die am meisten, also die am tiefsten verwurzelt sind. Also es gibt ja teilweise Landstriche, wo ja einige Parteien nicht mal einen Ortsverband haben, weil es dort gar nicht genügend Leute gibt, um überhaupt einen zu bilden. Aber die Gewerkschaften, die sind zwar etwas schwächer ausgeprägt als jetzt im westlichen Vergleich, aber die sind halt noch sehr tief involviert. Und er sagte in dem Interview, nicht wortwörtlich, bin ja immer schlecht im Zitieren, dass die Gewerkschaften sind noch die einzigen, die diese Menschen erreichen können. Also auch die AfD wählen oder teilweise sogar schon ins Rechte so abgerutscht sind, dass die vielleicht gar nicht mehr zu gewinnen sind. Aber mit denen kann man, die Gewerkschaften sind dort noch sehr tief verankert. Auch das zum Beispiel, man kann ja auch eine Gewerkschaft unterstützen. Das sind ja auch wichtige Strukturen, weil die nämlich in dem Betrieb selber noch sind, die Betriebsräte stellen und wo Strukturen auch noch so groß sind, dass man auch politisch noch was bewegen kann. Also das so als einen offenen Gedanken noch mit reingebracht.
Gut. Also Fazit, wir engagieren uns sehr wenig. Unsere Verantwortung, müssen mehr wieder rein in die Organisation. Alex, ich kürze mal 20 Clips und wir machen einmal weiter, weil wir reden viel zu lange und zu ausführlich. Die Leute wollen ja auch nochmal nach Hause. Deshalb überspringen wir das und machen das irgendwann später mal. Und ich mache jetzt einen Clip aus dem Interview, und da geht ums Wegziehen. Und da habe ich uns auch wieder gefunden.
Und heute wohnen die Hipster im Plagweg von Grünau. Irgendwie dann kam 1990 und dann entstanden diese Baugebiete auf der Grünwiese. Und alle, die konnten, weil sie die Bildung hatten, weil sie irgendwie Westbekannte hatten oder sowas und dadurch Geld oder so oder Verwandtschaft im Westen oder was auch immer, die sind rausgezogen und die haben Leute zurückgelassen. Also Ostdeutsche haben auch Ostdeutsche zurückgelassen, die dann in diesen Vierteln nicht verelenden, aber das war plötzlich nicht mehr die beste Lage, sondern die schlechteste, in der man leben konnte. Und übrig blieben nur die, die sich nicht leisten konnten, rauszuziehen. Und das haben die Ostdeutschen alles selbst gemacht. Und das hat aber so ein Verlassensmoment schon gegeben. Und irgendwohin muss der sich ja kanalisieren. Und der ist dann irgendwie so komisch kanalisiert worden. Aber auch das ist eine Lebenslüge, dass das alles von außen kam. Nee, das haben auch das haben ja Ostdeutsche selbstbewusst so entschieden. Ich kann das auch verstehen. Warum soll man so ein diffuses Solidaritätsgefühl, das man nicht kennt, in der Platte wohnen? Ja. So.
Ich habe diesen Clip aus zwei Gründen ausgesucht. Erstens, nochmal an alle Westdeutschen, die sagen, Jammer-Ossis, immer meine Familiengeschichte. Wir ziehen 1988 von einem kohlebeheizten Altbau, unsaniert, in die Neubauwohnung. Und es ist für meinen Vater der große Stolz. Und meine Familie sagt, wir können es endlich im Zuweisung kriegen, wenn wir zwei Kinder haben, dürfen wir jetzt da rein. Haben auf einmal eine richtige Heizung, eine Badewanne, wir müssen nicht mehr den Kohleofen anheizen. Das ist absoluter Luxus, 88. Und 1989 heißt das auf einmal nicht mehr Neubauwohnung, sondern Plattenbau. Und alle machen sich über uns lustig, dass wir in der Plattenbau wohnen. Das ist innerhalb von einem Jahr passiert oder von zwei Jahren. So, und zog sich medial bis 1996, bis wir aus der Platte ausgezogen sind. Ich habe also nach der Wende noch 7 Jahre da gewohnt, in so einem Viertel. Was in Thüringen natürlich nicht vergleichbar ist mit Großstädten, weil es gab vor uns ja keine riesen Neubauwohnungsviertel, Plattenbauviertel, das war ja alles 3-4 Häuser dann. Aber das hat halt was mit uns gemacht. Und ich fand es so spannend, wie er sagte, dass das dann auf so komische Art eben rechts dann kompensiert wurde. So. Das ist auch die Geschichte eben. Und da sehe ich wieder unsere Verantwortung, weil ich habe, das ist für mich so Schuppen aus den Haaren, als er erzählte, ja, ich bin ja auch einer von denen, die weggezogen sind, auch aus diesem Viertel, und man haben Leute zurückgelassen. Und das fand ich total spannend. Fällt dir da was zu ein?
Ja, gleich mehrere Sachen. Das eine ist, wir sind nämlich nicht weggezogen. Wir sind ja von Lüttenklein nach Lichtenhagen gezogen. Also die meisten wissen gar nicht, was das heißt. Also das war sozusagen ein Neubauviertel und dann das andere, die sich natürlich sehr, sehr ähneln. Und Lüttenklein kennen einige noch, weil Steffen Mau, ein Soziologe, ein Buch geschrieben hat, das auch Lüttenklein heißt, wo es vor allen Dingen um diese Transformation des Ostens auch geht, wo er anekdotisch aus dem gleichen Viertel, in dem ich gelebt habe, auch mit berichtet und das zusammenbringt. Wir sind in ein saniertes Haus gezogen. Das war eins so der ersten sanierten Plattenbauten, die es dort gab. Und in Rostock ist aber etwas Interessantes passiert, nämlich, dass sehr, sehr viele dieser Viertel saniert worden sind. Das heißt, wir hatten Ende der 90er, war das, glaube ich, sogar eine der Städte mit den höchsten Sanierungsquoten. Das heißt also, die Wohnungen selber waren alle so gut, dass viele Leute auch geblieben sind, im Gegensatz zu manch anderen Städten, wo ja wirklich ganze Viertel teilweise weggerissen werden mussten oder dieses Typische, wo dann aus 5-Etagen-Häusern dann irgendwie so 3 Etagen runtergebracht worden sind und so. Das dazu, aber dieses Leute sind aus der Stadt rausgezogen, ich erinnere mich sehr, sehr gut dran, vor allen Dingen, wo dann diese Gebiete dann hochgezogen worden sind mit diesen Einfamilienhäusern und. Teilweise eben außerhalb der Stadt. Man wollte die Infrastruktur der Stadt weiterhin nutzen, also Schulen, ne, alles, was man so brauchte für Arbeit. Gleichzeitig aber wollte man irgendwie so ein etwas luxuriöseres westliches Leben haben, nenne ich es jetzt mal so, was auch zu Konflikten führte. Also auch zu Verteilungskonflikten. Denn ich erinnere mich sehr, sehr gut daran, dass es dann irgendwann mal einen Streit gab, dass die Leute, die außerhalb der Stadtgrenze von Rostock in einem anderen Landkreis gewohnt haben, aber die haben natürlich ihre Kinder weiterhin in die Schulen in Rostock geschickt. So, mit anderen Worten, also Rostock sollte quasi die Schulen oder die Schulplätze bezahlen, aber das Geld wurde nicht von dem Landkreis natürlich nach Rostock überwiesen. Ja, also auch diese Art von Verteilungskonflikt kommt. Und was ich bemerkenswert fand, das habe ich nämlich lange Zeit gar nicht gewusst. Rostock hat ja sehr, sehr viele Einwohner verloren, wie fast alle ostdeutschen Städte. Also so richtig, wo man ab 1990 immer so einen Knick sehen kann. Ich habe immer früher geglaubt, dass das Leute waren, die in den Westen gegangen sind. Tatsächlich ist es so, dass gerade bei Rostock viele nur in die umliegenden Gebiete gezogen sind, nämlich in diese neuen Gebiete oder wo es dann halt schicker und schöner war.
Ach, spannend.
Ja, und vielleicht zum Schluss und
genau, das ist gar kein, das passt ja gut zu dem Statement, dass eben, ne, dass wir auch immer daran denken, dass nicht alles der Westen gemacht hat und dass wir argumentieren im Osten, das ist nicht alles der böse Westen, sondern die Leute, der Westen hat uns nicht immer alles weggesaugt, sondern manchmal sind wir einfach auch nur in die Vororte gezogen, weil wir es dann nicht mehr ausgehalten haben. Also selbst, viele Sachen sind selbst gemacht, ne?
Ja, wobei, jetzt könnte man natürlich fast einen neuen Podcast dazu aufmachen, aber da bräuchten wir hier ein paar Profis. Die Frage ist natürlich, warum überhaupt also in die Umländer investiert worden ist, warum hat man mehr Häuser gefördert als vielleicht jetzt also die städtische Infrastruktur, wie auch immer.
Wobei das stimmt, es kann wahrscheinlich immer mit der Grundsteuer zu tun.
So, man kann aber natürlich schon sagen, dass in Rostock ist eben auch vieles richtig gemacht worden und ist auch dadurch passiert, dass zum Beispiel eben die Plattenbauten viel schneller und besser saniert worden sind. Das heißt also, es hat viele Leute dort trotzdem gehalten. Ja, es ist nicht vielleicht überall perfekt. Rostock-Lichtenhagen hat dazu beigetragen, dass man viel sensibler auf das Thema auch Migration und Stadtviertel geguckt hat und gegen Ende der 90er zum Beispiel die Innenstadt, die Krüppeliner Torvorstadt, durch EU-Gelder so saniert worden ist, dass es auf einmal attraktiv wurde, dort auch wieder zu leben, was vor den 90ern eigentlich ein Studentenviertel war, wo man gar nicht mehr so gut leben konnte. Jetzt ist es eher gekippt, also jetzt ist es wieder also teurer und edler, also mehr so Anwälte, Ärzte zugespitzt. Ich wollte noch eine Sache bringen, die auch was mit Lichtenhagen zu tun hat und Demokratiebildung und wie mische ich mich ein zu dieser Geschichte. Ich erinnere mich sehr gut, dass ich mit meinem Vater mal eine Diskussion hatte, die fing immer wieder damit an, die da oben, ne? Also mein Vater war ja sehr politisiert und trotzdem war er immer derjenige, die da oben und es bewegt sich nicht und alles, was so falsch läuft. Und in Lichtenhagen ist es so, dass zwar die Wohnungen vielleicht saniert waren, aber der Rest des Stadtviertels also immer schlechter wurde. Also dieses, da gab es eigentlich sowas wie eine kleine Innenstadt, ne? Kennt man ja hier in Köln, dass ja überall immer noch kleine Straßen sind, wo dann noch Cafés sind, Geschäfte, so à la dein Rossmann, ne? Deine Bank, vielleicht noch eine kleine Stadtteilbibliothek oder wie auch immer. So, das hat es in Lichtenhagen alles gegeben und dann irgendwann wurde es immer weniger. Dann war dann vielleicht noch so ein China-Imbiss noch übrig geblieben und dann vielleicht noch so ein 1-Euro-Shop und irgendwann war auch das noch weg. So. Und die Fliesen, auf denen man dort ging, die gingen immer mehr kaputt. Das heißt also, für ältere Menschen wurde es dort unangenehmer, auch dort lang zu gehen, also selbst zum Spazieren. Und die Brunnen, die es dort gab, die sogar Architekturpreise bekommen hatten, die sind dann irgendwann nur noch abgedeckt worden und so weiter. So, und so kam ich dann zu der Diskussion, ja, guck mal, das verrottet hier ja so alles. Und ich hätte eigentlich mir die Frage stellen müssen, habe sie aber meinem Vater gestellt. Übrigens auch eine Form von Mitschuld. Können ja immer die anderen machen. Habe ich eigentlich auch gemacht. Mhm. Ich habe meinen Vater gefragt, ja, warum gehst du denn nicht mal zu so einer Ortsversammlung hin? So, also da kannst du ja das mal einbringen oder vielleicht mal nach einer Lösung suchen oder überhaupt mal sagen, hey, hier, wie wär's denn, wenn wir da mal einen Brunnen mal sanieren oder so? Ich bin jetzt mal rum. Und da hat mein Vater dann sowas Ähnliches gesagt wie, na, das bringt ja nichts. Und das ist mir hängen geblieben, weil ich das häufiger nämlich genau so auch verinnerlicht habe. Demokratie, also oder überhaupt Demokratisierung, also dieses zivilgesellschaftliche Engagieren, ist ja auch nicht einfach. Ne? Also du musst ja dafür kämpfen. Das sind ganz, ganz viele Schritte. Und weißt du, lustigerweise, bei mir auf Arbeit, ich arbeite ja in einem sehr großen Konzern. Ich sag manchmal, dass das fast so groß ist wie eine Großstadt. Dort kenne ich das. Dort ist es auch manchmal mühsam und kompliziert, wenn man irgendwie auch für Ideen kämpfen möchte. Lustigerweise, in einem Konzern ist das für mich selbstverständlich. Aber wir wollen ja auch ein bisschen positiv enden.
Nein, das Ende ist noch lange nicht da. Das positive Ende obliegt mir. Du machst jetzt keine positive Wendung. Es wird hier nur über Verantwortung gesprochen. Nee, mache ich.
Na gut, dann jammer ich halt weiter. aber gleichzeitig ist auch so, auch dieses kleine Engagieren, was ich ja schon heute auch gesagt habe, wir sollten dem vielleicht auch mehr Wert wieder beimessen und auch vielleicht dafür werben. Also das klingt ja irgendwie so träumerisch und banal, aber dass man vielleicht dann auch sagt, hey, du musst jetzt gar nicht anfangen, irgendwie großartig Politik und Klimawandel und so, sondern hier vor Ort, egal wo du bist, kann man mit sehr kleinen Dingen schon sehr viel verändern.
Oder eben, wo du nicht bist. Das ist auch unsere Verantwortung. Ich bin zum Beispiel jetzt nach über 30 Jahren, nee, 21 Jahren, in den Förderverein meiner Schule beigetreten. Obwohl ich nicht mehr da bin. Weil da bezahle ich ein bisschen Geld, davon bezahlen die Klassenfahrten für Leute, die es nicht leisten können. Ich kaufe Schulbücher, mache Feste so. Und ich kriege einmal im Jahr einen Brief. Aber dafür hat der Förderverein jetzt halt ein Mitglied mehr. Also einfach Appell von alle jetzt, was wir tun können, das verantworten, die weggezogen sind, sucht euch mal einen Verein in eurer alten Heimat und supportet den. Das macht ein gutes Gefühl.
Erstmal das und zum anderen, ich musste gerade über mich selber schmunzeln, weil ich mich gerade gefragt habe, würde ich mich denn eigentlich für Köln engagieren? Und obwohl ich schon so lange hier lebe, habe ich aber gar nicht das Gefühl, dass ich was für Köln tun müsste. Und bin gerade in meine eigene Falle getreten. Ich engagiere mich nicht für meine ursprüngliche Heimat und engagiere mich aber eigentlich auch nicht für Köln.
Wir werden im nächsten Podcast dazu sprechen, wie das weitergegangen ist mit dir. Also es ist unsere Schuld. Ja, wir müssen, wie du fragst, unsere Verantwortung. Wir, also wenn sich wir Weggezogenen, die davon profitiert haben und jetzt drüber nachdenken, ah, wie geht's in unserer Heimat, wenn wir uns da nicht einbringen mit den Mitteln, die wir können, obwohl wir nicht mehr da sind, wer soll es denn sonst tun? Also, das war ein gutes Schlusswort für. Wir haben nämlich noch 3 Clips. Ich möchte noch 3 Clips vorspielen und dann ist sie vorbei. Wir wollen die Leute ja auch nicht ewig quälen. Man kann sich nicht länger als 1 Stunde mit dem Thema beschäftigen, da dreht man ja durch.
Alles klar,
dann. Aber ich habe noch einen schönen Clip für dich, 2 Minuten. Du redest ja schon wie ein Wessi.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe ja immer gedacht, Mensch, irgendwann wird sich das mal generationell erledigen. Meine Hoffnung, ich weiß nicht, es gab so 20, wann war denn das, 2019, gab's mal so eine ploppte mal so eine Ostdebatte hoch. Ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Grund. Und es war wahrscheinlich das, oder nach 25 Jahren schon mal 25 Jahre Einheit und dann bei 30 nochmal. Und bei beiden Mal habe ich gesagt, was ich mir wünsche, ist im Prinzip die große Gesprächstherapie. Aber die ist halt leider jedes Mal ausgeblieben. Aber weil ich sagte immer, so ein Anlass, das ist gut. Und diese Gesprächstherapie dann in der Hinsicht, und da hatte ich so ein bisschen so ein Bild vom Westen vor Augen, diese Gesprächstherapie, in dem die Kinder ihre Eltern befragen.
Ja.
Weil das war im Prinzip das, was ja 68 war. Es war im Prinzip so ein großes kollektives an den Tisch setzen und weil so viele haben das gar nicht gemacht, ehrlicherweise.
Aber die Kinder, die das machen könnten, die machen ihren Schulabschluss und hauen die ab.
Genau, die hauen ab und die finden auch, dass ihre Eltern, dass das nervt. Was immer, dieses Gejammer und dieses Latentrechte und so. Und dann sind die ein Jahr, 2 Jahre im Westen, erleben das, was ich erlebe, ne? So irgendwie so eine eher liberale Kultur und dann kommen die nach Hause und haben keinen Bock mehr zu reden. Und die Eltern wollen sich nicht von dem, der jetzt in den Westen gegangen ist und jetzt schon redet wie ein Wessi.
Ach ja.
Von dem wollen sie sich bitte auch nichts erzählen lassen. Und dann wird's halt ganz, ganz schwierig. Aber ich glaube, dieses generationelle Erzählen brauchen wir. Das muss wehtun. Und ich finde, ich komme da immer wieder drauf. Dieses Buch von Anne Rabe, Die Möglichkeit von Glück, ist eine Gesprächsaufforderung, aber in der Form eines Buches, das man mit vollem Anlauf aus der einen Zimmerecke in die andere Zimmerecke wirft, mit dem Ziel, es demjenigen, der das jetzt ins Gesicht zu schmeißen. Also es ist richtig, das tut richtig weh, das Buch. Und ich habe das,
Es kommt ja auch bekannt vor, oder? Dass man als junger Mensch weggeht, kommt zurück und alle sagen einem, wie redest du jetzt schon? Also willst du uns erklären, wie es geht? Und das ist auch, finde ich, wieder unsere Verantwortung.
Ich habe ja auch am Anfang gelacht, weil ich kurz dachte, dass du meinst, dass ich wie ein Wessi rede. Deswegen, ich habe gar nicht verstanden, dass es jetzt darum geht, du redest wie ein Wessi, dass das jetzt im Ausschnitt kommt. Ich kenne das ganz gut und lustigerweise habe ich auch gelacht, weil ich das als Beleidigung empfunden habe. Ich sage das ganz ehrlich. Und natürlich habe ich diese Gespräche auch mit meinen Eltern gehabt, dass sie manchmal mir gespiegelt haben, dass ich anders bin, anders denke, seitdem ich halt im Westen lebe. Und dass ich dort so, dass dort eine Anpassung auch stattfand. Und das war selten lieb gemeint. So nach Motto, toll, was du
aber dort im Westen gelernt hast. Ich kenne das auch, aber ich war auch stolz drauf. Ich war ja froh. Ich wollte ja nicht wie die sein. Das kommt ja hier auch, ne, mit, man kommt nach Hause und hat eigentlich gar keinen Bock mehr zu reden, weil du weißt, mit dem leicht latenten Rechten irgendwie, mit alten Freunden oder Verwandten oder so. Oder hast du aber gar keinen Bock, wenn du aus Köln kommst, dir es hier erklären zu lassen, dass du, weißt du so, also deshalb, ich fand es so spannend, dass er sagt, man braucht eigentlich, dass die Kinder mit ihren Eltern drüber sprechen, dass es diesen intergenerationellen Dialog eigentlich braucht.
Und den bin ich auch immer eingegangen, weil genau wie du das sagst, Ich war auch stolz darauf, dass ich überhaupt eine Position habe, dass ich sie von meinen Eltern vertreten kann, dass ich auch in die Diskussion auch tiefer einsteigen kann. Also nicht, mich habe schon sozusagen nach dem dritten Satz, weil mein Vater vielleicht besser informiert war oder meine Mutter, dass ich dann die Diskussion beenden musste, sondern dass ich da reingegangen bin und dass ich auch persönliche Geschichten reingebracht habe. Also weil das Teil auch meines Erwachsenwerdens geworden ist. Und ich glaube, wir beide sind nun mal auch eine deutsch-deutsche Geschichte. Und es ist wichtig, dass wir diese Brücken auch zu uns nach Hause bauen.
Aber sind wir da nicht, jetzt sind wir ja erwachsen. Sind wir jetzt nicht dran schuld, dass eben die neue Generation jetzt so jung ist wie wir damals, nicht mit uns sprechen kann, sondern weil wir ja weg sind, müssen sie mit den Großeltern sprechen und dann quasi nicht aus den Strukturen rauskommen? Also weißt du mal, als wir haben mit unseren Eltern gesprochen. Die jungen Leute, die jetzt da sind, können mit der jetzt so alten Generation gar nicht sprechen, weil wir ja gar nicht da sind. Also uns kann man ja gar nicht fragen, weil wir ja nach Köln gezogen sind.
Ja.
So, die haben jetzt die nächste ältere Generation, also nicht ihre eigenen Großeltern, sondern also Leute, die jetzt 60, 70 sind, so. Wenn alle wegziehen, wenn sie 20 sind. Also haben wir nicht auch dafür, für dieses Weltbild, was dann herrscht und dieses kleine, enge Kommunale und unsere kleine, beschauliche Welt hier wird bedroht von außen, ist ja auch mit unserer Verantwortung. Deshalb finde ich so gut, dass wir diesen Podcast hier machen. Also wir versuchen ja dazu beizutragen, irgendwie miteinander zu kommunizieren, Sachen aufzuklären, zu reden. Also ich finde, wir machen das ja schon ganz gut. Aber ich denke mal so generationenmäßig sind wir als Gesprächspartner nicht mehr da. Wir existieren ja gar nicht in den Orten. In Sonneberg gibt's uns nicht, die unsere Haltung reflektieren, weil wir ja nicht da sind.
Ja, du hast recht. Im Prinzip müssen
wir organisieren keinen echten CSD in Sonneberg. Und wir gehen auch nicht hin. Weißt du, wenn ich jetzt letztens hatte, CSD Gotha oder so, da überlege ich gar nicht, ob ich da hinfahre. Habe ich früher mal gemacht, als in Siegen und so war, dachte ich, diese Kleinstadt-CSDs, da bin ich mal hingefahren. Aber ich komme gar nicht auf die Idee, weißt du?
Ja,
fahre jetzt nicht nach Erfurt zum CSD. Warum eigentlich nicht?
Ja, oder in Bautzen war ja jetzt auch der erste CSD.
Ich glaube, ich meinte Bautzen statt Gotha, ja, genau. Warum nicht? Warum fahren wir da nicht hin? Warum vielleicht, lassen wir die Leute da alleine?
Vielleicht sollten wir doch, nicht vielleicht. Wir sollten darüber nachdenken, wie wir das, was wir angefangen haben, auch nutzen können, um vielleicht solche Gespräche vor Ort auch mal zu ermöglichen. Weil ich meine, wir reden ja und wir haben ja über Gespräche angefangen. Wir haben ja auch diese Idee schon länger gehabt, dass wir so eine Osttour machen. War ja auch noch so mit Corona immer nicht so alles ganz einfach. Vielleicht sollten wir genau das machen, dass wir eine kleine Osttour machen und dass wir uns aber ganz bewusst nicht nur darauf konzentrieren, da irgendwie coole Interviews oder sonst was zu machen, sondern dass wir uns bewusst an eine jüngere Generation, ich mag eigentlich den Begriff jüngere Generation nicht, aber ich glaube, trotzdem wird man die Idee verstehen. Und dass wir uns mit diesen Leuten unterhalten. Ich habe übrigens, es tut mir leid, also ich habe jetzt mal eine halbe Minute genutzt. Du hast mich auf eine Idee gebracht und das ist ein Versprechen, das ich am Ende der Aufnahme hier einlöse. Ich habe den Förderverein meiner Gesamtschule in Schmal, der Krusenstern-Schule, wie sie jetzt heißt. Ich habe die Seite gefunden. Es ist ein jährlicher Beitrag von 12 Euro. So, also nach dieser Aufnahme fülle ich das Formular aus und werde Förderverein von meiner Schule, meiner ehemaligen, die immerhin mit dafür gesorgt hat, dass ich der sein kann, der ich jetzt bin. So, ist eine
Kleinigkeit. Ob du wolltest oder nicht. Sehr gut. Ja. Ich bin sehr stolz auf dich. Ich weiß, genauso diesen Gedanken hatte ich auch, habe es dann letztes Jahr auch gemacht und habe das Gefühl, ich bin jetzt nicht als Gast da, sondern dadurch, dass du im Verein ja noch bist, hast du auch Mitspracherecht. Und ich bestimme jetzt wieder Dinge im Osten, auch wenn sie nur ganz klein sind. Ich möchte gern, weil was uns jetzt droht die ganze Zeit? Ich glaube, man könnte uns zuhören und denken, ja, kann man jetzt die AfD verharmlosen? Sind jetzt irgendwie, muss man jetzt für alles einen Grund haben? Und ist das jetzt legitim und gesellschaftsfähig, dass die jetzt sagen, ich habe Verwandte, die wählen AfD und ich höre da denen zu und plaudere mit denen und finde das alles in Ordnung? Das könnte man jetzt denken nach dem Gespräch. Aber so will ich ja nicht enden. Weil ich finde, AfD zu wählen, eine Katastrophe, die über uns hereinbricht. Ich überlege mittlerweile mit den, muss ich ganz ehrlich sagen, privat erzählt, ich bin jetzt in 22 Jahren in Beziehung. Ich heirate aus dem Grund auch, obwohl es jetzt ja 100% legalisiert ist, nicht, weil ich denke, es könnte mir nochmal auf die Füße fallen. Weil ich habe keine Garantie mehr, dass es doch noch eine AfD-Regierung gibt, wenn du gerade in den USA siehst, was mit Abtreibungsgesetzen passiert etc. Und also mir wäre es, ich fände es, ich habe keine Angst, jetzt vergast zu werden, wieder als Homosexuell, aber dass das Demütigendste für mich wäre, wenn meine Ehe, die ich eingehen würde, doch wieder einen Rückschritt kriegt, dass sie vielleicht doch nicht mehr so viel wert ist, wie sie jetzt ist. Durch Beschneidung wieder von Rechten, die es im Moment gibt. Und deshalb finde ich das Schlimmste, was passieren kann, AfD zu wählen.
Sehe ich genauso. Faschisten wählen ist kein Protest. Und Ich fand in diesem Taz-Artikel von dem Leadsänger der Punkband, er hat geschrieben oder gesagt, also nur weil das Bier in der Kneipe nicht schmeckt, ist das immer noch kein Grund, aus der Pissrinne zu trinken.
Ich möchte jetzt abschließen mit Nadja Meisterhaus. Mhm. Sie ist Professorin für politische Philosophie in der Karlsruhe-Schule und war bei Junge Naiv bei Thilo Jung im Interview. Und ich habe nur ganz kurz einen Ausschnitt mitgebracht zum Thema Rechte und diesen typischen Spruch, ich bin ja gar nicht rechts. Ich habe jetzt ein schlimmes Dilemma, was ich mir da auflehne, weil entweder es passierte in dem Podcast, den wir eben gehört haben, oder bei Nadja Meisterhaus, ich weiß es nicht mehr, ich finde die Stelle nicht wieder. Obwohl ich beide Transkripte durchsucht habe, finde ich die Stelle nicht mehr, aber es ist definitiv gefallen, einer der beiden Podcasts. Deshalb sollten, finde ich, die beiden vielleicht zusammen einen Podcast machen. Weil es herrscht ja in der Podcast-Welt, in der realen Welt, in der echten Welt, da freuen wir die Frage, sind alle, und was wir jetzt rauskristallisiert haben aus diesem Stundengespräch, sind alle AfD-Wähler Nazis? Und die einen sagen ja, die anderen sagen, kann man nicht sagen. Ich würde auch nicht sagen, dass ich jetzt jeder AfD-Wähler Nazi ist, weil ich dazu kenne ich zu viele AfD-Wählerinnen. Aber in einem der beiden Podcasts wurde nämlich der Interviewte gefragt, wie siehst du das denn? Und dafür fiel mich der beste Satz, den ich je gehört habe. Und zwar sagte die Person im Interview, ich weiß jetzt nicht mehr, welche von beiden, ich finde es nicht wieder. Nein, ich finde nicht alle AfD-Wähler sind Nazis, aber Komplizen. Und das war für mich so ein Wort, was es sehr gut getroffen hat. In dem Moment, wo ich die AfD in jetzigen Zeiten in Thüringen wähle, wo ich weiß, was passiert, bin ich auf jeden Fall ein Komplize einer antidemokratischen Partei. Und das fand ich so treffend gut, dass ich eigentlich das gerne als Schlusswort dieses Kapitels hätte. Und das führt mich dazu nochmal, das will ich Ihnen von Tanja Meisterhaus kurz einspielen, einen Ausschnitt. Warum sagen Rechte eigentlich, dass sie nicht Rechte sind? Und wie können wir eigentlich Rechte unterscheiden von Komplizen? Ich spiele das mal ein, ja?
Wo ist es eben auch so ein...
Warte, ich muss an die Stelle spulen, das muss ich kurz machen. Das ist Stelle... Ah, wo ist es denn? 1.19, ah ja. Schneiden wir nicht raus, dann sehen die Leute, dass alles live hier ist.
Ja, warum selbst verleugnen sich rechte Parteien? Ich meine, rechts ist ja so
ein bisschen... Naja, weil es eben eine politische Kultur gibt, aber das bricht ja langsam auch ein. Und das ist ja sozusagen der Taschenspielertrick, ja, den auch die FPÖ auch wunderbar bedient. Ja, also in Österreich heißen die dann einerseits immer die Kellernazis, also die schlagende Burschenschaft. Ja, und ich meine, ne, der Strache mit dem kühnen Gruß, ja, ach nein, ich habe nur 3 Bier bestellt. Das war ja gar kein kühnen Gruß. Also der kühnen Gruß ist eben auch so ein nationalsozialistischer Gruß. Mhm. Ja? Ja, weil die natürlich wissen, wenn die sich als Rechte offen identifizieren oder als Rechte bekennen, dann haben sie irgendwie ein Problem. Also zum Glück haben sie noch ein Problem. Vielleicht kommen wir auch irgendwann in Zeiten, wo sie das nicht mehr haben. Und das wäre ja auch möglicherweise das Spannende auch zu sehen, auch an einem Trump. Ja? Auch der würde sich nicht direkt als Faschist bezeichnen. Und natürlich ist der Trump ja auch nur sozusagen die Speerspitze einer Entwicklung, die schon viel früher anfing mit einer Tea-Party-Bewegung und so weiter. Und die würden natürlich nie sich als Faschisten selbst deklarieren, weil das natürlich irgendwie doch Begriffe sind, die Gott sei Dank irgendwie auch noch mit etwas in Verbindung gebracht werden.
Aber das ist doch alles ein Spektrum, also rechts, links, also es ist doch so, habe ich was auch in der Schule gelernt, so ist es eigentlich immer noch
wahr. Die Hufeisentheorie, ne, war das wahrscheinlich?
Nein, aber es gibt halt ein Spektrum, es gibt so moderat rechts, was wir als konservative Parteien bezeichnen würden, dann geht es halt immer weiter rechts und dann kommen wir bei der AfD mit rechtsradikal, rechtsextrem.
Naja, weil du hast ja gerade gesagt,
faschistisch.
Weil sozusagen rechts, also die Sorge ist, dass natürlich rechts doch irgendwie mit rechtsradikal in Verbindung gebracht wird, ja, und ich denke mal, im deutschen Kontext eben aufgrund dieser politischen Kultur, die meines Erachtens auch sozusagen...
Ja, aber die CDU ist doch, der AfD jetzt ideologisch von anderen Parteien am nächsten. Ne?
Also nee, weil es halt genau mit diesen Tabus zu tun hat. Also dass man halt doch irgendwie in Deutschland, und das war auch ein langer Prozess, dank der Auschwitz-Prozesse und Eichmann-Prozess und so weiter, irgendwie doch sowas wie in das kollektive Bewusstsein, wobei man da auch mal fragen muss, was ist jetzt dieses kollektive Bewusstsein? Aber es gibt doch irgendwie eine gesellschaftlich geteilte Vorstellung, dass Auschwitz nicht mehr passieren darf. Also es gibt natürlich Rechtsradikale, die sagen würden, Auschwitz hat es nie gegeben. Aber man weiß selbst als Rechtsradikaler, man muss da aufpassen. Ja, man darf jetzt, man darf Auschwitz schon leugnen, aber doch nur dann in, ne, im Keller, also die Kellernazis. Da, ne, mit der, da darf man das dann, ja, also so nach einem 27. Bier, wenn man 28 Mal gereiert hat, dann kann man das auch rausrufen. Da ist man ja unter sich, ja, da sind nicht diese blöden linken Gutmenschen, die dann gleich wieder Pickel im Gesicht kriegen, ja, nur wenn man mal ein Hakenkreuz irgendwo hingemalt hat oder einen Hitlergruß gezeigt hat. So, also es gibt da offensichtlich, und das weiß man natürlich auch, und das ist ja sozusagen auch die Strategie, die erfolgreiche Strategie der neuen Rechten, Ja, und auch, dass man sich ja auch auf eine bestimmte Ideengeschichte bezieht, die ja auch mit erstmal einer Liberalismuskritik angefangen hat. Karl Schmidt, den ich vorhin schon nannte, Ernst Jünger, ja, die also so von diesen Zerfallserscheinungen der liberalen Gesellschaft schon früh anfangen zu erzählen oder zu schreiben. Mhm. Ja, und natürlich, und das ist ja das, was die Neurechte auch gefährlich macht, dass es auch durchaus auch eine intellektuelle Rechte ist. Es ist nicht mehr der Glatzkopf-Nazi mit dem Baseballschläger. Ja.
So, dann haben wir den vom Anfang den Abschluss wieder gefunden mit den Baseballschlägern. Und das will ich als Letztes, bevor ich uns alle entschuldige hier in dem Podcast, die zuhören und alle jetzt Schuldgefühle haben, uns mit dem nächsten Clip entlaste, wollte ich schon mal sagen, das ist eben auch unsere Verantwortung. Wir haben viel zu viel, und das merke ich als ostdeutsch sozialisierter Mann, durchgehen lassen. Und wir lassen ihn heute auch noch viel zu viel durchgehen, den Rechten in ihrer Sprache, in der Verschiebung, was wieder sagbarer wird, weil in dem Clip steckt ja auch drin, ne, Hakenkreuz nachts. Aber ich kenne Leute, wenn ich durch Thüringen gehe, die tragen ihr Hakenkreuz offen auf der Wade, im Tattoo irgendwo oder im Hemd. So. Und keiner sagt was. Die werden trotzdem in der Eisdiele bedient. Die sitzen trotzdem da rum. Und wir sind viel zu sachte, diesen wirklich richtigen Faschismus in Rechtsradikalismus von Komplizenschaft zu unterscheiden. Da müssen wir viel stärker werden und das wirklich angehen.
Ich habe, mein Gedanke dazu ist, ich hätte Angst. Ja. Wie geht man damit um? Also ich habe das ja jetzt mitbekommen, es gab ja wieder so ein paar Fälle, wo dann Leute zum Beispiel der Polizei gemeldet haben, ne, dass dann jemand so eine Tätowierung offen trägt.
Meine Kontaktlinse ist runtergefallen. Ich habe jetzt Stärke 9.
Ja, Entschuldigung. Du hast ja gerade auch am Anfang, haben wir ja darüber gesprochen, dass es teilweise so auf dem Land einfach auch kleinere Kreise gibt, viel enger zusammen ist und dass, wenn man da zum Beispiel als Eisverkäuferin oder Eisverkäufer sagen würde, ich bediene dich nicht, weil du ein Hakenkreuz da hast, dass das vielleicht Angst macht. Also mir
die Leute zünden einem im Zweifel die Bude an. Sag mal, wie es ist.
Ja. Oder die schlagen mich zusammen. Ja. Also lauern mir nachts auf. Und ich habe jetzt sogar schon Angst, das sage ich auch ganz offen, weil das vielleicht auch einigen so geht, diese Gegenrede. Also wenn da jetzt in Twitter, auf Twitter irgendwie Leute dort solche, also ich finde eigentlich schon schlimme Sachen sagen, die aber noch erlaubt sind, ja. Mhm. Da so eine Gegenrede, ich habe dann Angst von der Drohung, selbst wenn sie leer wäre, aber ich weiß halt nicht, ob es eine leere Drohung ist oder nicht. Ne? Und das macht was mit mir und deswegen schweige ich vielleicht auch zu manchen Punkten. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll.
Ich möchte eine Geschichte dazu erzählen, die ich letztens in Thüringen erlebt habe. Es kommt ein sehr harter antisemitischer Witz, ich muss ihn aber erzählen, weil er zur Geschichte gehört. Also wer es nicht hören will, ist gewarnt. Das ist eben auch so schwierig. Ich war letztens in Thüringen und ich komme aus einem Landkreis, da werden Sachen gesagt, wie wir in dem Podcast gerade besprochen haben, wo man im Westen kommt und sagt, wie kannst du denn sowas sagen? So. Und es war folgende Situation, da war eine größere Gruppe mit Nachbarinnen und Nachbarn und irgendwie war ein Hund hat einem Hasen hinterhergelaufen. Und der Typ sagt, der Mann, älterer Mann sagt, oh, der Hund ist ja hinter dem Hasen her wie Hitler hinter den Juden. Mhm. So. Und ich gucke dann zu einer Freundin, die etwas älter ist als ich, und die fing sofort an zu sagen, hey, wie kannst du das sagen? Das geht doch nicht. Und ich dann auch, ja, das will ich auf meinem Grundstück nicht hören. Die waren bei mir, ich sage, lass das so. Und in dem Moment merkte ich aber, dass er im Moment auch nur Komplize war, weil er das immer so gesagt hat und auch keine Widerrede gekriegt. Also wir waren die ersten beiden, glaube ich, die seit 20 Jahren gesagt haben, ey, sag das nicht, das ist scheiße und das geht so nicht, ich will das hier nicht hören. Und das hat er auch sofort verstanden. Wir haben es danach noch gesehen. Und er hat noch mehr Holz weggefahren mit dem Laster. Also die Situation konnten wir auflösen, indem wir gesagt haben, wir wollen das nicht, hier ist unsere Grenze. Und du merkst, dass fand ich das Wort Komplize so gut. Und man konnte ihn da rausholen und ihm klar machen, das will ich nicht hören. Und es gibt eben die Menschen, die sagen, ich will jetzt N-Wort-Kuss sagen oder ich sage immer noch Z-Soße, ne, so. Aber du kriegst halt Leute auch da raus, weil sie es einfach nur gewohnt sind, sozusagen. Und sobald sie wie durch uns gespiegelt kriegen, wir wollen das nicht, wollen sie aber auch deine Zuneigung, deine Anerkennung, also mit dir zusammen sein, weil wir uns mögen. Und dann geht das. Und das war für mich so ein Beispiel, jetzt mal abschließend. Ja, Komplizenschaft kann man noch aushebeln. Das ist noch nicht zu spät.
Ja, okay.
Weil er es verstanden hat. Und es macht es auch nicht mehr in unserer Gegenwart. Wie es anders ist, ich weiß nicht. Aber zumindest habe ich dann einen Wirkungskreis gehabt, wo ich keine Angst haben musste. Also dann an die Komplizen wenden, nicht an die Nazis. Das ist vielleicht das, was wir machen können.
Ja, gutes Fazit. Muss ich mir aber trotzdem noch mal durch den Kopf gehen lassen. Vielleicht ist das ja auch ein guter Moment, wo Leute vielleicht mit Audiokommentaren auch mal was dazu sagen können. Das würde mich
sehr interessieren. Es ist ein entwickeltes Gespräch, vielleicht ist auch Bullshit. Ich weiß nicht, ne? Wir reden ja jetzt hier locker, wir haben ja kein Skript. So, vielleicht ist es auch, vielleicht denke ich ja morgen anders drüber, aber ich sehe da Hopfen mal, ich stehe jetzt, Sonneberg ist noch nicht im Arsch. Zum Schluss. Wenn wir jetzt denken, sind wir dafür verantwortlich, möchte ich natürlich sagen, nein, das ist natürlich nicht unsere Schuld. Es ist nicht der Schuld des 12-jährigen Alex und des 15-jährigen Danny, der weggezogen ist mit 17. So. Und zwar war bei Markus Lanz am 5. Juli zu Gast Werner Henning. Werner Henning, kennst du ihn? Nein. Ist Lokalpolitiker von der CDU und ist CDU-Landrat im thüringischen Landkreis Eisfeld. Ne, Landrat hat man schon Sonneberg. Und er war eingeladen, eben diese Landtagswahl in Sonneberg zu sprechen, als CDU-Politiker, der selber Landrat ist. Und spiele mal einen Ausschnitt vor, wo ich abends vorm Fernseher saß und der mich wütend gemacht hat, dass ich meinen Freund angeschrien habe und einen 10-Minuten Rant gehalten habe nachts um 12 und wir dann alle ins Bett gehen mussten. Also spiele mal diesen Ausschnitt vor. Moment, ich muss wieder an die Stelle spulen live.
Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind.
Das war Markus Lanz, den kennt man ja. So.
Und meine Infomaterialien nicht mehr haben.
Das ist auch nicht, dass mich
erholt. Aber es gibt dann einige, die sagen, dich wählen wir nicht, wir wählen die AfD. Wir wählen die anderen, weg mit euch. Und das sind dann in der Regel nicht die Kumpels.
Und warum? Wie begründen die das?
Die begründen das nicht, die gehen ja an mir vor.
Aber sie fragen sie nicht?
Natürlich frage ich, aber die wollen ja mit mir nicht reden. Die sagen, du bist einer von den Altparteien, mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Du gefährdest unseren Arbeitsplatz. Wegen des Klimaschutzes und der hohen Energiepreise, du willst den Laden zumachen.
Erleben Sie das auch? Erleben Sie?
In dieser Weise ich da nichts mit anfangen. Herr Roth, ich möchte was ganz anderes. Ich möchte
Ich habe davon gewiesen, dass es Deutsche,
ich möchte einfach, dass die Gemeindeebene möglich bleibt.
Bitte?
Ich möchte einfach, dass gemeindliches Zusammenleben möglich bleibt. Ja. Gemeinde, habe ich mal gelernt, ist das Verhältnis von Nachbarn. Wir haben es uns nicht ausgesucht. Die Natur hat uns in eine Nachbarschaft gebracht und Gemeinde muss auf der untersten Ebene ihre Belange der Daseinsvorsorge klären. Schule, Wasserver- und Entsorgung, ÖPNV, vieles mehr. Und meine Kritik ist, und das ist gewissermaßen schon eine Kritik an allen Parteien, dass das Politische vom Großen zu tief in den Alltag hineindringt. Da sind wir nicht auseinander, dass wir auch im Alltag natürlich über die großen politischen Themen diskutieren können. Aber sie beschreiben die Menschen so, wie sie sie erleben. Nicht alle reflektieren das so, wie sie es sich wünschen.
So, Herr Henning, ich muss Ihnen was sagen persönlich. Weil ihr sagt, ihr habt mal gelernt, wir eine Art Schicksalsgemeinschaft, man ist eine Gemeinde zusammen und muss miteinander zurechtfinden. Und das ist eben das, was, finde ich, uns entschuldigt, weil man hat uns aus der Gemeinde entfernt. Und zwar durch, also wenn du in den 90ern, 2000 homosexuell warst, wenn du schwarz bist, viele Vietnamesen, wir haben über die Fossis gesprochen, warst du halt in der Gemeinde nicht willkommen. Und man hat uns gebeten zu gehen oder Symbole zu geben, geht bitte woanders hin. Und das ist einfach passiert mit ganz vielen Menschen, haben sich dort sehr unwohl gefühlt. Und wenn Leute mit Baseballschlägen um die Straße gelaufen sind, bist du weggezogen. Wenn du nicht dich angepasst hast und die Klappe gehalten hast, warst du dort häufig nicht willkommen. Ostdeutschen Kleinstädten der 90er und 2000er. Außer du warst richtig angepasst und Deutschland aber normal, wie es jetzt heißt, so von der AfD. Und wir fehlen da deshalb halt. Wir sind nicht da und können nicht mitreden. Und ich flehe Sonneberg an und ich, Sondershausen und den Küffhäuser und auch die Eisfeld. Kümmert euch in den lokalen Strukturen, hängt die Regenbogenflagge meinetwegen ans Rathaus, aber sagt, dass wir zurückkommen können. Weil dann können wir auch dort tätig werden, wenn wir nicht mehr als Fremdkörper betrachtet werden und keinen Grund mehr haben, dort alle mit 18 auch heute noch wegzugehen. Schafft Struktur, die ausländerfreundlich sind, die antirassistisch sind, die nicht homophob sind, die einnehmend sind, die anders sind, die barrierefrei sind. So. Und deshalb, glaube ich, sind wir eben auch nicht schuld, weil wir auch nicht freiwillig gegangen sind. Wir wurden auch teilweise gegangen. Rant zu Ende.
Ne, da steckt ein Aspekt drin, nämlich, dass wir vielleicht ja noch Teil dieser Gemeinden sind, aber wir sind sozusagen Aussätzige. Das klingt jetzt, ich glaube, ist nicht das richtige Wort. Aber wenn dieser Landrat von der Gemeinde spricht, dann spricht er eben wirklich von denen, die übrig geblieben sind und nicht von denen, die eigentlich Teil der Gemeinde sind, zum Beispiel, weil dort noch Verwandte, Freunde, Bekannte, Geschichten und die Geschichte noch da ist. Und dass das vielleicht vernachlässigt wird, was ich verstehen kann, wenn ich als Landrat darüber spreche, dann sehe ich natürlich nur die, die da sind und das, was da ist und natürlich nicht die, die gegangen sind und die weg sind. Was du ja ansprichst, ist ja so eine Art Willkommenskultur. Ich glaube, dass es aber im Osten sehr, sehr viele
auch ja, was heißt Willkommenskultur? Ja. Wir kommen ja daher. Ich muss nicht willkommen geheißen werden.
Also willkommen zurück, Kultur. Ja,
und eben nicht zurück in die Vergangenheit, sondern zurück in die Zukunft, Kultur. Weißt du?
Ja. Es ist eine interessante Idee. Ich merke aber, dass ich da noch keine so richtige Meinung dazu habe. Ne? Also irgendwie habe ich so innerlich möchte ich dir zustimmen und andererseits habe ich dann irgendwie gleich so gefühlt so 10 Probleme, die man noch lösen müsste und so. Aber ja, da ist irgendwie was dran und das kann man ja erstmal ganz simpel erstmal anfangen. Also irgendwie die Leute wieder zusammenzubringen. Und sei es erstmal nur auf kurze Zeit. Also es muss ja noch ja, nicht gleich... Ja,
dazu führen, ne? Dass ich will ja nicht zurück, darum geht's mir nicht. Aber vor 20 Jahren, Beispiel fällt mir gerade ein im Kopf, vor 22 Jahren hat mir ein Lehrer gesagt, kurz vorm Abi, also nicht zu mir, sondern zur Klasse, dass er damals bei der NVA war und weil ein Schwuler da war, musste er immer mit dem Rücken zur Wand laufen. Ich möchte, dass das heute nicht mehr passiert. Ich möchte, dass Vertrauenslehrer gibt, wo man sich hinwenden kann. Ich möchte, dass Strukturen und Aufklärungssysteme gibt, dass ein 18-jähriger schwuler Mann nicht mehr sagen muss, ich muss aus dieser Region weg, weil ich kann ja nicht leben. Ich habe Angst. Mhm. Das muss sich ändern. Und das ist genauso, wenn die vietnamesischen Nachkommen der Gastarbeiter damals, die hier geboren sind, die müssen auch nicht alle wegziehen. Das möchte ich gerne, dass sie da bleiben, dass sie wieder zurückgehen vielleicht, dass sie dort ihre Kinder kriegen. Und wenn du ein schwarzer Mann bist oder eine schwarze Frau, dass du auch da dich willkommen fühlst, weil es Strukturen gibt, in die du eingebettet bist und nicht die Polizei da steht und fragt, was haben sie denn für ein Problem? Also, dass jeder damit bestrebt ist, die Leute dort zu halten und nicht wegzuschicken.
Ja.
The next generation.
The next generation, die Nossis, next generation Ossis. Ne?
Ja. Die Nudossis.
Okay. Es wird jetzt nicht mehr besser, ja.
Ich hoffe, wir können ein paar Anstöße machen. Es wäre total toll, wenn ihr sagt, wir haben völligen Blödsinn erzählt, ihr seid total anderer Meinung, uns das bitte mitteilt mit einem Audiokommentar oder schriftlich. Dann kümmern wir uns in der nächsten, also übernächsten Folge, weil die nächste nehmen wir jetzt unmittelbar auf. Besprechen wir das. Wäre total toll. Und natürlich nehmen wir auch Komplimente an. Normalerweise sagen wir jetzt immer Tschüssing Alex und Tschüssing auf Wiedersehen Danny. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Aber jetzt kommt noch, ist ja eine Sonderfolge. Ich habe nämlich auf Twitter ja versprochen, dass alle, die unseren Beitrag teilen, in der nächsten Folge erwähnt werden. Ich sage also die Namen und ich habe per ChatGPT eine Liste von 50 Dankeschöns generieren lassen. Die schicke ich dir gerade bei iMessage und du sagst nach jedem Namen immer einer dieser Sprüche, der dir gefällt, ja?
Also dann starten wir jetzt einen Dankesmarathon, ne? Was übrigens das bedeutet, dass so viele Leute geretweetet haben, ne? Richtig schön.
Richtig. Retweetet weiter, dann werdet ihr erwähnt. Wir haben ja nur euch, kurz zur Erwähnung, wir haben keine Marketingagentur, wir fragen nicht um Spenden, wir haben keine Werbung im Podcast, wir machen das nur als Hobby, als Leidenschaft. Das heißt, erzählt Leuten, dass es uns gibt, teilt uns, dann werden uns mehr Leute hören und wir haben größere Lust dazu, weil Reichweite ist ja heutzutage alles und wir lieben euch. So, da geht's los. Vielen Dank an Caroline Weiß.
Danke vielmals.
Florian Bosse.
Oh, wie toll, vielen Dank.
Harald Krohock.
Herzlichen Dank.
Stefan Büchold.
Danke für alles.
Stefan Hübner.
Du bist so nett, danke.
Der Baggerfahrer.
Ich schätze das sehr, danke.
Der fliegende Hausmeister.
Tausend Dank.
Pilot Pürks.
Danke, das ist wirklich nett von dir.
Das Feuer Chris.
Ich kann dir nicht genug danken.
Jenny Günther.
Danke, du bist ein Lebensretter.
Wie macht man gute Kunst für Ostdeutschland?
Vielen Dank für deine Bemühungen.
Der Sven.
Ich bin dir so dankbar.
Maxi.
Danke, dass du immer für mich da bist.
Dani FCM.
Das bedeutet mir viel, danke.
Markus Kremser.
Großen Dank.
Dirk Meier.
Vielen lieben Dank.
Njem Sühne.
Ich danke dir von ganzem Herzen.
Skeptischer Pöbel.
Ich schätze das wirklich, danke.
Bruno Zöller.
Wie nett von dir, danke.
Kotlet.
Ich kann meine Dankbarkeit nicht in Worte fassen.
Tüdelbüdel.
Du bist unglaublich, danke.
Fußballfrequenz.
Danke, das war wirklich hilfreich.
Steffneff.
Das ist so lieb von dir, danke.
Henrik Partin.
Danke für deine Unterstützung.
Flosan.
Deine Hilfe war unbezahlbar.
Mochi.
Danke.
Der Breitenbacher.
Das ist mehr, als ich erwartet habe, danke.
Oben.
Das ist so aufmerksam von dir.
Janet.
Danke.
Talik.
Danke für deine Freundlichkeit.
Renato Blankenburg.
Danke, dass du so geduldig bist.
Vito Besi.
Ich kann dir gar nicht genug danken.
Domai.
Vielen Dank für deine Großzügigkeit.
Mick Klöckner.
Ich bin
Mick, wenn ich den Namen falsch ausspreche. Ja, Mick Klöcker.
Ich bin so dankbar für alles, was du tust.
Henrik Wolf.
Deine Güte kennt keine Grenzen. Danke.
Kapitän Aalkonsum.
Du hast mir sehr geholfen, danke.
Patricia Herterich.
Deine Hilfe ist unermesslich, danke.
Unsere liebe Hörerin Nicole Punkt.
Das ist so rücksichtsvoll von dir, danke.
Lars WGD.
Danke, du bist ein Schatz.
Nessa.
Du hast meinen Tag gerettet, danke.
Das blaue Fenster.
Das schätze ich wirklich, danke.
Dr. Katja Knut-Herzig.
Danke, du bist unglaublich.
Julia Wand.
Das war sehr aufmerksam von dir, danke.
Josef Zenz.
Du hast mir einen riesigen Gefallen getan, danke.
Oliver.
Danke dir, mein Tag ist besser.
Dr. Superjörn Schasen.
Das ist so freundlich von dir, danke.
Unfertig.
Du bist immer so hilfsbereit, danke.
Komm da weg, fass das nicht an.
Danke, dass du immer da bist, wenn ich dich brauche.
Antonovs Arona.
Danke für deine Rücksichtsnahme.
Carlos.
Vielen Dank für deine Güte.
Bernd Brigitte Brot.
Du hast mich wirklich unterstützt, vielen Dank.
Florisch Anders.
Oh, ich muss mit der Liste oben wieder anfangen, aber es wiederholt sich eh manchmal, ne? Danke vielmals.
Doreen Trittel.
Oh, wie toll, vielen, vielen Dank.
Christian The Real Chris, MK.
Herzlichen Dank.
Lino Hammer.
Danke für alles.
Josef Zenz.
Du bist so nett, danke.
Das war's, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Alexander, auf Wiedersehen.
Tschüssing.